Bevor wir trotz Kölle Alav wehmütig werden, weil nichts geht und alles anders ist, haben wir uns heute mit dem Mann der magischen Hände verabredet. Und der verleiht selbst Philipp Flieger Hoffnung. Dazu jetzt alles, was ihr wissen müsst, im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Jan, an dieser Stelle frage ich ja normalerweise Philipp, Mensch, wie geht's dir denn, Junge? Aber da du ja der Mann an seinen Beinen bist, ja, frage ich lieber dich, wie geht's dem Philipp?
Ja, Philipp geht's gut. Also Philipp geht's wirklich gut, ohne Spaß. Die letzten Wochen waren für ihn und für uns, sagen wir mal, die ja wirklich auch immer engen Kontakt haben, waren nicht einfach, weil ihr habt es ja mitbekommen. Es war sehr, sehr schwierig von Beginn an der Problematik, das so zu diagnostizieren, was es letztendlich dann auch war. Also es war, hat sich nicht so angefühlt, hat sich nicht so an, ja, gehört, dass es wirklich was Schlimmeres sein könnte, aber wie es halt oftmals bei Leistungssportlern ist, darf man da auch nicht zu sehr auf Zeit spielen, sondern man braucht einfach eine vernünftige Diagnose, man braucht da ein gutes Netzwerk, um ja letztendlich auch dem Athleten zu sagen, wann kann er wieder das machen, was er am liebsten macht. Und das war, wie gesagt, am Anfang sehr, sehr schwierig, weil ja, also nochmal, magische Hände klingt immer gut, aber letzten Endes können wir auch nicht reinsehen in die Strukturen, müssen uns also ein bisschen auf unser Taktgefühl oder taktiles Gefühl und Talent irgendwo verlassen. Aber das war einfach nicht zu tasten. Ja. Und deswegen war das für mich auch wieder sowas, wo ich sage, ja, sowas gibt's halt mal im Sport, auch wenn es nicht oft vorkommt. Dass es jetzt zum ungünstigen Zeitpunkt passiert ist, das war für den Philipp natürlich ja super bescheiden, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir haben jetzt schon so viel erlebt in der Vergangenheit. Ich meine, ich durfte auch teilhaben an seinen Höhen und Tiefen. Also wir hatten schon auch ja Marathons, wo ich dann beim Livestream sehr mitgelitten habe. Und deswegen sage ich jetzt mal, beim Philipp ist sehr viel möglich. Und deswegen bin ich eigentlich noch guter Dinge, dass wir das Ding noch rechtzeitig um die Ecke gebogen bekommen haben und dass jetzt trotzdem noch eine sehr herausfordernde Marathonvorbereitung machen kann. Und wie gesagt, nochmal zu deiner Frage, momentan geht's ihm gut, also im Vergleich zu den letzten beiden 14 Tagen. Er durfte wieder die Laufschuhe schnüren, das, was er am liebsten macht. Und ja, also von dem her passt. Tendenz gut.
Ja, die Gemeinde, die jetzt zuhört und die uns regelmäßig verfolgt, weiß natürlich, wovon wir sprechen, hat auch schon gehört, wer du, Jan, überhaupt bist. Ja, aber an der Stelle muss ja Philipp natürlich erstmal erklären, was ist Jan für dich? Was ist er im normalen Leben? Was ist er für dich? Und wie geht's dir eigentlich, Philipp?
Ja, mir geht's, wie Jan schon gesagt hat, mir geht's tatsächlich sehr gut. Ich bin heute, und das ist aber auch mal schön zu sagen, ich bin heute ein bisschen müde und das liegt nicht nur daran, dass die heutige Aufnahme wirklich last minute aufgenommen wird, um das morgen früh bereitzustellen, sondern auch, weil ich endlich wieder so trainieren darf, strukturiert trainieren darf und auch laufen darf. Und so wie das halt auch den meisten von euch zu Hause wahrscheinlich geht, wenn man eine längere Zeit nicht so viel trainiert hat und wieder anfängt, dann macht einen das auch müde, aber auf eine angenehme Art und Weise, auch so eine zufriedenes müde sein, sage ich jetzt mal. Und ja, ich war heute schon zweimal trainieren. Ich war heute Morgen in der Praxis bei Jan im Kraftbereich. Da haben wir schon eine gute Session gemacht. Und heute Nachmittag, normalerweise laufe ich echt davor, heute Nachmittag noch eine gute Stunde gelaufen. Ja, da sind wir schon wieder bei einer guten Stunde. Noch nicht ganz so schnell, wie man das sonst vielleicht also bei mir machen würde. Aber ich will nicht jammern. Ich kann eine Stunde am Stück laufen ohne Schmerzen. Also da waren wir vor einer Woche bei weitem noch nicht. Sondern das geht aktuell in eine sehr, sehr gute Richtung. Und vor allem das Schöne ist, dass ja die Wade aktuell zum Glück keine Faxen macht. Das liegt auch daran, dass Jan da natürlich sehr sehr dahinterher ist und wir das sehr engmaschig auch natürlich kontrollieren und behandeln. Ich habe mir heute sogar, das habe ich Jan noch nicht erzählt, ich habe mir heute sogar den besagten Berg mal wieder gegeben, wo das vor ein paar
an der Stelle Wochen auch an der Stelle ist. Müsstet ihr jetzt die Sorgenfalten auf der Stirn vom Jan sehen, ja. Nach dem Motto, oh Gott, jetzt beichtet damit er mir irgendein Blödsinn. Ja, das ist das, was man so am liebsten hat. Ja.
Macht wieder sein eigenes Ding einfach wieder.
Aber so ist er halt. Vorgenommen hatte ich mir, ich wollte mal eine Runde laufen. Es wird jetzt wirklich aktuell, muss man sagen, das vielleicht als kleiner Einwurf. In Regensburg ist wirklich sehr sibirisch aktuell. Also ich guck mal,
hör doch mal kurz auf.
Ich guck mal kurz auf mein Handy.
Ja, es ist Winter im Winter. Klar, das ist wie im Ernst normalerweise ein Brennpunkt, du hast recht, aber es ist halt kühl und frisch.
Kannst du das, kann man das sehen in der Kamera?
Nein, ich kann nicht sehen, minus 6, ich sehe nichts.
16 heißt das. Also deshalb muss ich gerade ein bisschen, ich will jetzt in der ersten Woche, wo ich wieder, sagen wir mal, regelmäßig laufen kann, jetzt auch nicht mein Schicksal zu sehr herausfordern. Ein Berg geht, aber das muss dann vielleicht nicht gerade sein morgens um 8, wenn wir halt noch minus 12, 13 Grad haben, sondern das versuche ich dann schon eher so auf Nachmittag zu legen. Und ja, bei der Runde heute dachte ich noch, ja, das kommt gut auf eine 15er plus minus Runde hin. Den Berg gehe ich hoch, gehe mal auf Nummer sicher. Aber als ich dann da war, dachte ich, ja, jetzt lauf mal vorsichtig rein und dann, ich habe nichts gemerkt. Alles gut, also insofern Entwarnung. Und von dort wärst du Jans Haus auch nicht so weit. Ich wusste, dass du heute Nachmittag frei
hast. Super.
Ja, Corona-konform, eine Person darf reinkommen zu uns. Also von dem her hättest du gerne kommen können.
Hätte ich dann auch auf allen Vieren geschafft vielleicht.
Ja.
Nein, aber kurz, ja genau, wer ist Jan? Also Jan Kerler ist mein Physiotherapeut, aber nicht nur mein Physiotherapeut natürlich, sondern ein sehr, sehr guter Physiotherapeut hier in Regensburg. Und ich habe das große Privileg, dass wir haben versucht neulich, wo wir telefoniert haben, nochmal rauszukriegen, seit wann. Es ist schon auf jeden Fall einige Jahre am Stück. Ich würde mal sagen 13, 14, so um den Dreh rum, dass wir uns da kennengelernt haben oder sogar früher.
Genau, 2013 muss es ungefähr gewesen sein, im Sommer, denke ich mal, im
genau, Frühjahr. Also direkt nach der Schule
aus kam der Kontakt zustande.
Direkt im Anschluss, genau. Aber halt auch, ne, das ist auch das Spannende, wie man sich das halt so in dieser Sportwelt vorstellt, eigentlich über einen Zufall. Ich meine, Jan lebt in Regensburg, hat in Regensburg eine Praxis, ich trainiere in Regensburg und so weiter. Dann hat man natürlich gewisse, Netzwerke, die teils auch aus den Vereins-Connections damals ja noch bestanden. Wir hatten uns da nicht gekannt. Ich hatte irgendein Problem und war auch bei einem wirklich, muss man sagen, exzellenten Arzt damals am Schliersee in Behandlung, der mir Jan quasi empfohlen hat, zu sagen, hey, komm, um das dann nachzubehandeln in Regensburg. Er kennt dann sehr guten Physiotherapeuten, mit dem er bei der U21 beim DFB zusammenarbeitet. Und so haben wir uns quasi erst kennengelernt, obwohl wir tatsächlich in Regensburg hier zusammen ja auch leben. Und das ist dann relativ schnell, muss man sagen, ist das dann auch zu einer, für mich zumindest natürlich, hervorragenden Zusammenarbeit geworden. Auf jeden Fall auch, was die erweiterten Maßnahmen drumherum anbelangt, eben den ganzen Bereich funktionelles Krafttraining und sowas mit den Leuten, die bei Jan da ja auch arbeiten. Natürlich über so eine lange Zeit, Jan hat schon gesagt, ne, eine Menge Höhen, auch eine Menge Tiefen, die halt im Leistungssport zwangsläufig fast immer auch irgendwie mit dazugehören. Und deshalb natürlich darüber hinaus auch inzwischen eine sehr, sehr gute Freundschaft. Und das ist natürlich schön. Also das sind natürlich auch die Facetten, die im Leistungssport dazugehören. Und ich sage immer ganz oft, das ist so eine klassische Journalistenfrage, ja, wären Sie nicht lieber, hätten Sie wählen können, vielleicht ein Teamsportler geworden und so, man feiert die Erfolge zusammen und die Niederlagen irgendwie kann man sich teilen und als Einzelsportler und man steht immer alleine irgendwo so unter Druck. Ich sehe das nicht so, ja, natürlich, okay, einen Marathon muss ich natürlich selber laufen, aber letztlich sind es ja genau die Leute wie Jan, die ja überhaupt diesen Wahnsinn, das muss man auch mal sagen, überhaupt möglich machen. Und da können wir später auch nochmal vielleicht detaillierter drauf eingehen, warum Leistungssportler vielleicht die, sag ich mal in Anführungszeichen, undankbarsten Patienten sind. Nicht im Sinne, dass sie undankbar wären, aber die Herausforderung, die sie den Therapeuten immer wieder stellen, da können wir später nochmal ein bisschen detaillierter bestimmt drauf eingehen.
Ja, also ich weiß nicht, was für Klischees du von Journalisten hast, weil du mich jetzt ja gerade schon wieder attackierst, hast, dass ich nur bestusste Fragen stelle. Ja,
die
Frage
habe
ich in meinem Leben noch nicht gestellt. Ja, Entschuldigung, in meinem Leben noch nicht. Ja, die kommt auch noch nicht mal in meinem aktiven Wortschatz vor.
Das ist löblich. Das ist ja,
danke.
Löblich,
Ralf. Ja, Jan, du hast ja selber einen leistungssportlichen Hintergrund, zwar nicht in unserer herrlichen Sportart, sondern in der zweitherrlichsten Sportart, nämlich im Fußball. Erzähl mal, wie du groß geworden bist mit Sport und dann deine jetzige Karriere eingeschlagen hast.
Ja, wie es oft mal so ist, man wird ja schon als Kind auch, sage ich jetzt mal, so ein bisschen getriggert durch seine Eltern. Also ich hatte zum Glück einen Vater, der damals mit uns eigentlich alles gemacht hat, von Fußballspielen über Tennis. Ich habe eigentlich im Grundschulalter früh begonnen mit Fußballspielen, hatte einen älteren Bruder, bei dem durfte ich dann immer so ein bisschen mitspielen. In meiner Altersklasse gab es eigentlich noch keine Jugendmannschaft bei uns im Dorf. Habe dann auch mit dem Tennis angefangen. Mein Vater hat Tennis gespielt. Dann hat er gemeint, Mensch, du bist eigentlich gar nicht so langsam, bist ganz schnell, geh doch mal zur Leichtathletik. Dann war ich bei der Leichtathletik auch noch. So hatte ich dann sozusagen drei Sportarten, in denen ich gar nicht so schlecht war, würde ich jetzt mal sagen. Also ein ganz gutes Ballgeschick gehabt. Ich hatte eine gute Grundschnelligkeit und bin dann aber letzten Endes, hat man gesagt, jetzt entscheide ich doch mal eins, Junge, für eins. Weil 7 Tage die Woche unterwegs zu sein, und meine Eltern hatten auch zu Hause ein Geschäft und haben gesagt, jetzt eine Sache wäre nicht schlecht, wenn du dich mal auf eins konzentrierst. Und dann war es halt der Fußball. Dann habe ich mich auch wirklich für die Teamsportart entschieden. Weil Leichtathletik, Wochenende, wenn du auf dem Wettkampf warst, warst du trotzdem irgendwo Einzelsportler, hast vielleicht mal noch einen Staffelwettkampf gehabt und so weiter. Und Tennis war mir ehrlich gesagt immer so ein bisschen zu verbissen. Das Umfeld, das war schon teilweise ein bisschen ruppig. Das Coaching auch von manchen anderen Eltern. Und Fußball war schon immer eigentlich die Leidenschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann wieder halt so eins zum anderen kommt. Wenn man talentiert ist, dann werden andere Vereine auf einen aufmerksam. Und dann bin ich eben in der Jugend zum FC Augsburg gegangen. Hab da 2 Jahre gespielt. Über die Bayern-Auswahl bin ich dann sozusagen auch so ein bisschen den Scouts aufgefallen von Bayern München. Bin dann zu Bayern München gewechselt, was für mich von dem kleinen Ort, wo meine Eltern wohnen, im Unterallgäu, immer eine halbe Weltreise war. Aber das habe ich dann auch 4-5 Mal die Woche auf mich genommen. Bin da dann nach der Schule mit dem Zug hingefahren, spät abends wieder heimgekommen. Und dann eben, ja, kam die Fahnenflucht von der Sebener Straße an die Grünwalder Straße, hatte dort das Angebot, bei den 60ern zu spielen, kannte da 3-4 Jungs aus der Mannschaft, die mit mir in der Bayernliga gespielt haben, und die haben mich dann alle so ein bisschen bearbeitet und haben gesagt, komm, schaust du doch wenigstens mal an, und hatte zu dem Zeitpunkt meine erste Knieverletzung, eine Innenbandverletzung am rechten Knie. Das war auch sozusagen die erste Kontaktstelle wirklich für mich zur Physiotherapie. Erste Knieverletzung, 6 bis 7 Wochen Pause damals gemacht, dann bin ich rüber an die Grünwalder Straße und hatte dort 2 super schöne Jahre, sehr erfolgreich gewesen, tolle Freunde gehabt, kennengelernt, wir durften Trainingsplatz immer so mit einem Auge rüberschielen zu den Profis. Das war natürlich dann schon sehr viel Motivation für uns, die Profis da kicken zu sehen und den Lorand über den Platz schreien zu hören. Ich habe gesagt, also wir lassen uns nicht gern von jemandem anschreien, aber von dem würden wir uns ganz gerne mal anschreien lassen, wenn wir bei dem mal mittrainieren dürften. Ja, das war das Intermezzo bei 60 München, und dann bin ich nach Regensburg gegangen, weil ich dann aber auch gesagt habe, Fußball schön und gut, Talent ist das eine, aber Gesundheit ist natürlich immer das, was man nicht planen kann, und habe eben dann durch meine kleineren Wehwehchen, aber auch durch die erste Knieverletzung, die ich hatte, gesagt, Physiotherapie, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Habe dann gesagt, die 3 Jahre Ausbildung mache ich, und habe dann versucht, eben Fußball mit der Physiotherapie zu kombinieren. Und dann bin ich auf Regensburg gekommen, weil mein damaliger A-Jugendtrainer Peter Gebele, der ist dann nach Regensburg gegangen, zu Post Süd Regensburg. Die spielten damals höherklassig als jetzt der Jahn. Das war 1998. Okay. Wir waren Bayernliga, kurz vorm Aufstieg in die Regionalliga, und der Jahn war Landesliga. Und dann habe ich gesagt, Mensch, komm doch mit nach Regensburg und wir gucken mal, dass wir einen Ausbildungsplatz für dich finden, für die Physiotherapie. Und so kam das dann eigentlich, der Ortswechsel mit Regensburg, zustande, und habe dann eben Fußball gekickt, Physiotherapieausbildung begonnen im Sommer 98 und hatte dann ein halbes Jahr später meinen ersten Kreuzbandriss. Hallenturnier, auch wieder so ein Klassiker, Non-Contact, also ohne gegnerische Fremdeinwirkung. Erste Reha-Phase durchlaufen, das war dann sozusagen, da habe ich dann meine beiden Partner kennengelernt, meine jetzigen Praxispartner Christian Müller und Klaus Eder, war bei denen dann öfters mal in Behandlung. Erste Reha-Phase abgeschlossen, war ich 19 Jahre, war ich noch hoch motiviert und gesagt, Mensch, 6 Monate, das war immer so der Zeitraum, wo man früher immer gesagt hat, na, 6 Monaten bist du wieder fit, da kannst du wieder auf den Platz. Wenn ich es jetzt vergleiche, was ich damals in der Reha-Phase gemacht habe, mit dem, was wir unseren Patienten jetzt sagen, wenn die diese Phase der Rekonvaleszenz durchlaufen, ja, dann war das Harakiri, was wir damals gemacht haben, und hat auch nicht lange gedauert. Dann kam der 2. Kreuzbandriss und das war alles während meiner Ausbildungsphase, und dadurch habe ich dann meine Partner noch besser kennengelernt, war wieder bei denen auf der Matte oder auf der Pritsche gelegen. Ja, und habe mich dann im Fußball so ein bisschen zurückgenommen und gesagt, jetzt zieh mal deine Ausbildung vernünftig durch, dann hast du was, weil mit der Profilaufbahn nach 2 Kreuzbandrissen in so jungen Jahren, das wird schwierig. Kannte auch ein paar Kumpels, die sind danach gar nicht mehr auf die Beine gekommen. Und habe mich dann auf die Ausbildung konzentriert, habe die dann 2001 abgeschlossen und habe dann beim einen meiner vielen Praxisbesuche in der Königstraße den Christian Müller mal gefragt, ob es sein könnte, dass im nächsten Vierteljahr bei ihm eine Stelle frei wird. Dann hat er gemeint, ja, kann ich dir schon zusagen, wird auf jeden Fall was frei. Das war dann eigentlich auch schon mein Bewerbungsgespräch. Also das hat vielleicht 5 Minuten gedauert, weil wir kannten uns ja. Und ohne Lebenslauf, ohne alles. Und dann habe ich im Februar 2002 habe ich in der Praxis in der Königstraße angefangen zu arbeiten. Und genau, seitdem bin ich dort und bin auch sehr, sehr happy, wie das dann alles gekommen ist. Beruflicher Werdegang, ja, gehört natürlich dann auch viel Glück dazu, wie das alles weiter dann auch sich mit dem Fußball ergeben hat, auch mit dem DFB-Jugendmannschaften erstmal reingeschnuppert, hat mir der Klaus Eder eben den Eintritt ermöglicht. Ja, und dann wie es in Regensburg, also Regensburg, mein Philipp, du kannst ja auch sagen, das ist schon eine sehr lebenswerte Stadt, wo man es gut aushalten kann. Habe ich meine Frau kennengelernt, Einstieg in die Same Praxis, hier. Dann haben wir zwei Kinder bekommen und sind sehr, sehr happy und ja, fühlen uns rundum wohl in Regensburg. Und der Fußball hat dann zwar noch eine periphere Rolle gespielt, aber ich habe dann relativ früh aufgehört, weil ich dann auch noch zwei weitere Knieverletzungen hatte, zweimal Außenmeniskus. Und dann bin ich eigentlich habe ich viel Gefallen dran gefunden, mir auch mal eine andere Sportart zu suchen. Und dann war das Mountainbiken, war dann sehr, sehr nahe für mich. Regensburg ist eine Umgebung auch trotzdem sehr, sehr reizvoll. Man muss gar nicht so weit fahren bis in den Bayerischen Wald. Und habe mich dann auch ein bisschen mehr auf den Ausdauersport so ein bisschen konzentriert, wobei ich gemerkt habe, für die ganz langen Distanzen, Marathon, ist jetzt mein Körper nicht unbedingt geeignet. Aber wie gesagt, anderer Sport. Ich bin gern laufenderweise unterwegs, gerne im Gelände. Aber ansonsten halt auch sehr, sehr gerne.
Auch schon in St. Moritz, ne?
Ja, das war natürlich auch ein Highlight. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Philipp mal zu begleiten, eine Vorbereitung auf die EM 2018 in Berlin war das. War mir einfach mal ganz wichtig, war ein Highlight, einfach auch mal die Welt der Leichtathleten einzutauchen. Und St. Moritz zu dieser Phase, das war ja schon so ein Stell-dich-ein der absoluten europäischen Mittelstreckler, Langstreckler. Es war sehr interessant, das mal alles zu sehen, deswegen wollte ich da unbedingt mitfahren, um das mal anzugucken, weil im Fußball läuft es komplett anders. Also das ist, im Fußball kann man sich das, ja, das kann man überhaupt nicht mit der Leichtathletik vergleichen. Und deswegen war St. Moritz auch ein Highlight, ja. Aber auch mal zu merken, wie dünn die Luft dort ist. Also wenn man dann selber auch mal die Laufschuhe anzieht, dann da geht der Puls ganz schnell nach oben, genau.
Also du hast ja eigentlich eben eine sehr schöne Sozialstudie abgegeben, ja, im Tennis die vollkommen übermotivierten und offensiven Eltern, die einfach nerven. Ja. Im Fußball Kameradschaft, alle liegen umeinander und in der Leichtathletik die Ego-Zocker. Ja, wie bist du denn an die Leichtathleten geraten nachher?
Ja. Nein, das ist gut. Fußball hat sich auch diesbezüglich etwas verändert. Also ich durfte ja dann zum Beispiel auch, habe angefangen beim DFB dann in der U15 und da besteht natürlich das erste Jahr eigentlich auch hauptsächlich nur aus Sichtungslehrgänge. Primär immer in den Schulferien angepasst, hat man seine Sichtungslehrgänge quer verteilt durch ganz Deutschland und da war es damals eben noch möglich, dass die Eltern dann die Kinder hingebracht haben, sich meistens auch eine Pension, Hotel gesucht haben und während der Sichtungsmaßnahme mehrere Tage dort geblieben sind und die hat man dann immer so am Spielfeldrand hinten im Nacken gehabt, ne? Also mehr oder weniger, schau dir den an und so weiter. Da ging es schon auch ein bisschen los, aber war jetzt nicht so heftig wie beim Tennis, genau.
Und klar, wenn du natürlich so eine Läufergruppe hast in Regensburg, dass die dann schon mal darauf aufmerksam werden, dass da jemand ist, der versteht, was in dem Körper los ist, weil das ist ja einfach mal der Punkt, ja. Ja. Zu wissen, was passiert eigentlich genau in so einem Körper. Hat dich dann so dann eine ganze Welle gleich überspült, dass Philipp gesagt hat, ey, ich kenne da einen, kommt alle mit.
Also das war dann eher so, ja, vielleicht jetzt Corona-konform, dann die zweite und die dritte Welle, die dann kam, ne, genau. Philipp war der erste Kontakt und natürlich hat er, also muss man auch ganz ehrlich sagen, das, was die LG Tillis da trotzdem über die Jahre hinweg in Regensburg auf die Beine gestellt hat, das ist schon super, also das ist schon in Regensburg, in Deutschland eigentlich was Einmaliges, so diese Laufgruppe. Und dann kam natürlich der eine oder andere. Jonas Koller war da, aktuell ist Simon Boch da, Tim Randan und Miriam Dattke ist auch da bei uns. Das war dann immer für die Jungs, glaube ich, auch ganz witzig, wenn sie dann mal die eine oder andere Einheit im Trainingsraum miteinander gemacht haben, wo man dann aber ganz schnell sehen konnte. Also da muss ich wirklich sagen, Philipp, Hut ab trotzdem. Zumindest gut propriozeptiv, koordinativ muss man noch viel bei dir nachholen, weil schmeißen im Läufer mal auf dem Wackelbrett einen Ball zu, da muss man vorher schon nochmal gucken, ob die Haftpflicht irgendwie noch gilt. Ja. ob die nicht schon ausgelaufen ist. Nein, aber es ist ganz interessant, war für uns auch Neuland, mal mit Läufern zu arbeiten, weil bei uns tagtäglich gehen halt Fußballer ein, aber auch nicht nur Profis, sondern Amateure. Wir haben Tennisspieler, wir haben Triathleten, gibt auch ein paar ganz ambitionierte Triathleten in Regensburg. Sonja Theisig war ja früher auch bei uns zum Beispiel. Und von dem her war das schon so ein bisschen sich gegenseitig beschnuppern. Was braucht er jetzt und was braucht er nicht? Weil man muss da einfach ganz anders herangehen wie jetzt bei einem Ballsportler. Wie bei jemandem, der ein sehr komplexes Bewegungsfeld hat. Und bei den Läufern, Entschuldigung, so simpel wie es klingt, aber es ist nur in Anführungsstrichen gerade auslaufen. Und da muss man jemanden kennenlernen. Und das Schwierige ist bei uns einfach, der Philipp kommt, er steht dann da in der Unterhose und ich gucke ihn mir an. Mach meine Tests, immer wieder Statikkontrollen, aber ich sehe ihn ja fast nie laufen. Und das ist so der Unterschied, den du hast, wenn du einen Individualsportler, einen Spitzensportler eigentlich aus der Entfernung betreust, weil wir sind fast nie mit dabei beim Wettkampf, wir sind nicht dabei beim Training, wir sind nicht bei den Longruns, wir sind nicht bei den Intervalltrainings dabei. Also da musste ich mich schon einmal mit aufs Fahrrad setzen, irgendwann am Sonntag in der Früh war das, da habe ich dich einmal begleitet bei einem Longrun, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann auf letztendlich welche Feinheiten, die ihr mir dann auch jedes Mal bei der Behandlung erklärt, was für mich ja immer das Wichtigste ist, wenn ich reinkomme, Philipp ist in der Kabine und ich frage ihn nur lapidar, wie geht's dir denn? Dann ist jetzt nicht für mich das eine Floskel, um irgendwie ein paar Sekunden oder ein paar Minuten der Behandlungszeit vorbeizubekommen, sondern das ist für mich die wichtigste Eingangsfrage. Und wenn der Philipp mir dann immer sehr detailliert schildert, wie es ihm denn geht, wo wir auch wirklich auf dem Top-Level mittlerweile sind, weil er seinen Körper super gut kennt, ich ihn mittlerweile halt auch schon sehr, sehr gut kenne und so kommt man da relativ schnell immer auf einen gemeinsamen Nenner, aber ihn wirklich mal in der Bewegung zu sehen, das ist das, was uns fehlt und der hat sich jetzt über die Jahre hinweg, da haben wir jetzt auch viel Zeit gebraucht, um uns da irgendwo auch, sage jetzt mal, einen Fahrplan zurechtzulegen, was wir in der jeweiligen Phase auch immer brauchen und jetzt ist halt wieder eine neue Herausforderung in der jetzigen Phase, also es wird auch wahrscheinlich ein einmaliges Projekt, jetzt die nächsten 8 Wochen, aber ja, wir versuchen es auf jeden Fall.
Also spannend ist ja, Philipp, dass der Jan ja gezeigt hat, dass Laufen nicht nur aus Laufen bestehen kann, sondern dass Ausdauersport halt auch Fahrradfahren sein kann, ja, und Stabi-Training, ja, und Fußgymnastik und so weiter und so weiter.
Jetzt kommt noch Schwimmen, oder? Schwimmen, Ralf?
Ja, ich fall ja nicht gleich mit der Tür ins Haus, ja. Warum bist du bis jetzt immer nur laufen gegangen?
Also das hängt natürlich immer ein bisschen, muss man natürlich sagen, bei uns auch ganz klar von den Trainern ab. Und das ist jetzt auch weder jetzt, Renato kenne ich jetzt noch nicht so lange und ich sage jetzt auch nicht, dass bei ihm sowas gar keine Rolle spielt, überhaupt nicht, sondern, aber das gibt er meistens ab, also das gibt er so großteils in die Eigenverantwortlichkeit ab. Klar, wenn wir in Sestria zusammen waren, waren wir auch mit ihm an ein, zwei Tagen mal im Kraftraum, wo er meinte, ja, pass auf, bei dir habe ich gesehen beim Laufen so und so, ich glaube, die Übung wäre gut, aber wie gesagt, Renato kenne ich noch nicht so lange oder noch nicht so gut. Wenn ich jetzt zu meinem vorherigen Trainer Kurt Ring zurückschaue, dann ist es schon so, dass es so, wie ich damals hingekommen bin nach Regensburg 2007, auf jeden Fall eine größere Rolle gespielt hat, als das, was ich aus der Jugend in Sindelfingen kannte. Weil in Sindelfingen war es halt wirklich so, und das ist auch kein Vorwurf, das ist halt, jeder macht das ein bisschen anders und manche geben dem halt mehr Raum und manche weniger. Da hast du schon Kraftraum gehabt, natürlich im Stadion und so. Aber ansonsten hast du halt oft nach dem Training an den Vereinstrainingstagen, darf man nicht vergessen, da sind wir alle noch irgendwie Jugendliche oder U23 gewesen, noch zur Schule gegangen, hast du zusammen Zirkeltraining oder ein Stabi-Training gemacht. Das ist nicht schlecht, keine Frage, will ich auch nicht sagen, aber das war so der, um das mal so ein bisschen hier zu sagen, das war das, was wir an Krafttraining gemacht haben. Vielleicht waren wir auch mal im Kraftraum. In Regensburg war es so, dann wie gesagt bei der LG, bei Kurt, die hatten schon eine Kooperation damals mit einer anderen Institution, sage ich jetzt mal in Regensburg, kann man ja sagen, RFZ ist ja auch nicht unbekannt, die haben eigentlich Fokus mehr auf Rücken und Rückenprobleme, das kam glaube ich auch eher zustande, weil da halt der Dr. Möckel ist, von der hier auch schon vorgekommen ist, der halt auch Leistungsdiagnostik macht und ich glaube dadurch, dass die LG zumindest früher, weiß nicht wie es heute noch ist, aber sehr konsequent eben auch Leistungsdiagnostiken beim Dr. Möckel gemacht haben und der da angegliedert ist, so ist der Kontakt zustande gekommen und damals war es dann schon so, dass man da mal hin ist, als neuer Athlet, so eine Eingangskraftanalyse gemacht hat und dann auch einen Trainingsplan bekommen hat. Auch das haben wir damals dann schon meistens zweimal die Woche gemacht. Und das ist jetzt auch nicht wertend, aber der Unterschied, den ich jetzt zu dem Training sehe, was wir halt bei Jan in der Praxis machen, ist halt der, zu überwiegender Mehrheit haben wir da zumindest den Großteil der Zeit wirklich halt Übungen an Geräten gemacht. Das muss nicht immer schlecht sein, aber das heißt, du trainierst damit ja in der Regel halt sehr isoliert eine, sagen wir mal, Muskelgruppe oder einen Bereich an Muskelgruppen. Und das ist besser als nichts, keine Frage. Ich finde aber, was Jan vorher schon oder eben angedeutet hat, Laufen ist jetzt von der Komplexität nicht zu vergleichen natürlich mit Fußball, Basketball, was die Bewegungsablauf anbelangt. Mein Laufen ist letztlich in eine Richtung. Trotzdem ist es so, wenn du rennst und auftrittst, in dem Moment, wo ich laufe und auftrete, ist ja nicht nur ein Muskel angespannt, ne? Ein isolierter, den du irgendwie an einem Gerät trainieren kannst, sondern natürlich ist das ja auch ein Verlauf von Muskelketten, die dann angespannt sind, überwiegend auch irgendwie diagonal laufen und sowas. Und mich hat dann damals schon überzeugt, zum einen, als wir dann die ersten Sessions gemacht haben im Kraftraum, wie schlecht ich in manchen Bereichen war, wo ich doch dachte, hey, ich habe jetzt irgendwie 7 Jahre vermeintliches Krafttraining gemacht, was ja auch Krafttraining war, aber halt, wie gesagt, immer isolierte Muskelgruppen. Und da ist es halt dann schon so, dass man halt verschiedene Bereiche mischt, ne? Also propriozeptive Übungen mit, was weiß ich, also natürlich nehmen wir da jetzt nicht die riesen Gewichte als Marathonläufer in die Hand, aber natürlich kannst du auch mal Ausfallschritte machen auf einem Bosu-Ball mit einer Langhantel und vielleicht ist auf der Langhantel aber nur auf einer Seite Gewicht drauf, dass das auch asymmetrisch ist. Und so muss natürlich im ganzen Körper sehr viel mehr ineinander greifen und arbeiten. Und das war zum einen, das finden Sportler und vor allem Leistungssportler ja sowieso immer geil, wenn man Challenges präsentiert bekommt, weil irgendwann nutzt es sich ab, einen Trainingsplan einfach runterarbeiten, 10 Übungen oder 10 Geräte durchhämmern, ja, kann man auch machen. Aber wenn du natürlich jedes Mal ins Krafttraining gehst und vor allem, das habe ich am Anfang auch gedacht, ne, damals noch bei Janni, jetzt bei Mucki, unsere Krafttrainer da, der Mucki ist danach, das ist der Name auch Programm, wird in den nächsten YouTube-Videos mal auftauchen.
Als Kind den Zauber dran gefallen, ja, genau.
Absolut, eine Maschine. Und das Ding ist halt bei denen, da denkst du dann, wow, okay, das waren jetzt schon 2, 3, 4 Übungen, mit denen hatte ich wirklich zu kämpfen, die anderen gingen vielleicht, aber gut, nächstes Mal wird besser, so denkst du ja. Nur beim nächsten Mal hast du einfach ein komplett anderes Set an Übungen bekommen, wo du dann wieder da standest, wo du dachtest, oh Mann, ey, das funktioniert irgendwie nicht so gut. Natürlich, über den Lauf der Zeit wiederholen sich die dann schon auch mal wieder, aber theoretisch ist es so, Dienstag, Donnerstag, die nächste Woche, du hast komplett unterschiedliche zusammengebaute Übungen mit Kettlebells, mit Bosu-Bällen, Sling-Trainern, Terra-Bändern, Seilzügen, halt alles, was so ein Kraftraum hergibt, wird da irgendwie kombiniert. Was weiß ich, Planks oder Side-Planks auf Petsi-Ball und so eine Hantelbank und sowas. Und das sind schon Challenges, wo du dann denkst, vor allem wenn du morgens noch 15 Kilometer laufen warst und am Nachmittag nochmal 15 Kilometer laufen darfst, meine Fresse, da schwitzt du manchmal mehr als beim Dauerlauf davor. Das ist auf jeden Fall gesichert und macht aber natürlich auch Spaß daran, an sich zu arbeiten. Und natürlich sieht man auch mittelfristig natürlich auch die Fortschritte. Das ist ja natürlich auch klar. Das hilft nicht zwangsläufig immer eine Verletzung zu verhindern. Das ist natürlich auch teilweise dann der vielleicht dem individuellen Ehrgeiz der Athleten geschuldet. Da nehme ich mich nicht aus. Aber es hilft auf jeden Fall, dem sehr, sehr stark entgegenzuwirken. Weil eigentlich muss man sagen, seit ich mit Jan zusammenarbeite, man kann natürlich sagen, ich spiele mal natürlich wieder aufs Alter an, Ralf, ich bin einfach mit dem Alter weiser geworden und habe vielleicht auch deshalb manchmal früher die Reißleine gezogen, statt immer mit dem Kopf durch die Wand. Man könnte aber auch sagen, das liegt zum einen an der guten Betreuung von Jan und vor allem auch an den Veränderungen, die wir im Krafttrainingsbereich vorgenommen haben. Verletzungen passieren, sowas wie jetzt, das ist natürlich auch zu einer sehr blöden Zeit passiert, so zwischen den Jahren, ne, wo halt auch natürlich in der Physiopraxis und so weiter auch geschlossen ist, was ja vollkommen richtig und normal ist. Vielleicht auch einfach Bad Luck, schlechtes Timing, keine Ahnung. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, bei all den Sachen, die ich in den letzten 4, 5, 6, 7, 8 Jahren, wo Jan irgendwie auch da an meiner Seite ist, hatte, was richtig krass Schlimmes, habe ich in der Zeit zum Glück nicht gehabt. Klar, es gibt manchmal bessere, manchmal schlechtere Zeitpunkte. Aber wenn ich überlege, die letzte Stressfraktur zum Beispiel bei mir, die ist lange her. Und so Ende, sagen wir mal so 18, 19 und vor allem in den Anfang der 20er Jahre bei mir kam sowas schon häufiger vor. Die ganzen OPs, alles vor Jans Zeit gewesen, Knie und Fuß. Insofern bin ich schon absolut überzeugt, dass mir das in der Konstellation auf jeden Fall in der Karriere sehr, sehr gut getan hat und immer noch tut.
Ja, Jan, ich kann natürlich auch verstehen, wenn man deine Karriere auf dem Operationstisch nochmal Revue passieren lässt, dass du möglichst vermeiden möchtest, dass andere gleiche Karrieren erleiden müssen, ja. Auf der anderen Seite ist ja gerade im Individualsport halt auch so eine Komplexität inzwischen im Trainingsprozess drin und natürlich auch eine extrem hohe Anforderung, ja, weil die Leistung stagniert ja nicht, sondern die Belastungen werden ja eher härter, dass man ja auch irgendwo dann fragen muss, okay, wie kann ich einen Körper noch dazu bereithalten, nicht nur die Trainingsphasen zu überstehen, sondern eben auch gesund in einen Wettkampf überhaupt reinzukommen. Weil das ist ja dann wirklich die Frage. Ja, kann ich 250 Kilometer laufen? Haben wir ja schon mal thematisiert pro Woche. Hm. Oder ist das einfach zu viel, dass das halt ein Körper so nicht aushalten kann? Ja, was muss ich machen, damit ich einen Körper trotzdem in die Lage versetze, ein Höchsttraining zu erreichen? Nimm uns mal mit, was hat sich in den letzten 10, 15 Jahren da im Leistungssport verändert?
Ja, grundsätzlich muss man sagen, Leistungssport, in welcher Sportart auch immer, ist ja auf Dauer nichts, sag ich mal, Gesundes. Also für den Körper nicht, manchmal auch für den Kopf nicht. Es spielt natürlich schon eine große Rolle, sagen wir, die Konstitution, die jeder mit sich bringt. Es gibt da Talente im Leistungssport, gibt es sehr, sehr viele, die sind alle mit sehr, sehr viel Talent gesegnet, aber du brauchst schon auch den Körper, der dann letztendlich das über die Jahre hinweg auch so mitmacht und toleriert. Schlechte Voraussetzung ist natürlich immer, wenn ich in jungen Jahren schon eine schwere Verletzung hatte, sprich schwere Knieverletzung, ligamentär, Kreuzbandriss, vielleicht auch schon einen größeren Meniskus- oder Knorpelschaden oder auch eine schwerwiegendere Fraktur. Das ist schon was, was natürlich in dieser Phase, wenn es darum geht, sich an das Leistungsniveau im Seniorenbereich ranzutasten, das bringt immer einen gewissen Delay mit sich. Das heißt, dass du immer dann versuchst, dieses Handicap, was du hattest, über ein paar Jahre hinweg zu kompensieren. Die Anforderungen sind allgemein, wenn ich jetzt mal gerade auf den Fußball spreche, sind schon brutal geworden, muss man mal ganz ehrlich sein. Also es ist jetzt nicht nur in der Bundesliga so, sondern auch dann schon teilweise im Juniorenbereich. Die Trainingsbelastung, die Trainingsintensität ist sehr, sehr hoch, aber man darf jetzt auch nicht vergessen, dass in vielen Bereichen sich natürlich die Rundumbedingungen, die Trainingsbedingungen, die Regenerationsmöglichkeiten haben sich natürlich auch verbessert. Also viele Vereine haben natürlich viel Geld investiert in ihre Trainingszentren, haben aber auch versucht, nicht nur in die Hardware zu investieren, sondern auch in die Manpower. Und wenn ich sehe, was bei vielen Vereinen jetzt sozusagen an Staff im Hintergrund tagtäglich im Einsatz ist, um die Spieler, um die Athleten immer zum Spieltag hin wieder auf Vordermann zu bringen, dann ist es schon richtig gut, was die letzten Jahre passiert ist. Aber nichtsdestotrotz, es ist immer ein Ritt auf der Rasierklinge. Das habe ich mit Philipp auch schon oft besprochen. Es gibt Trainingswochen, wo man einfach sagt, ja, wenn er da jetzt durchkommt, dann ist es gut. Dann hat es immer was mit der Vorbereitung für diese Phase der Wettkampfvorbereitung auch zu tun. Aber ein Infekt, wenn dazwischen kommt, ich meine, das schmeißt er dann gleich wieder so viel über den Haufen. Also es gehört schon auch sehr, sehr viel Glück mit dazu. Das Umfeld ist das eine, dann die Konstitution, die man mitbringt, ist das andere. Ich denke mal, die geistige Frische in der jeweiligen Situation spielt auch eine große Rolle. Wie fit bin ich in der Birne, um letztendlich das Trainingspensum, was ich mir vorgenommen habe, auch umsetzen zu können, umsetzen zu wollen. Also es gibt dann schon mehrere Faktoren, die dann eine wesentliche Rolle spielen, wie ich durch so eine Vorbereitungsphase komme, also gerade so diese ominösen 12 Wochen. Da sind schon Wochen dabei, wo man dann wirklich sagen muss, wenn die Woche geschafft ist, ja, tief durchatmen, wirklich sagen, gut, alles gelaufen und dann ja hoffen, dass die nächsten Wochen auch gut verlaufen. Es ist aber, ja, wir haben leider, sage ich zum Philipp, immer nur die Möglichkeit, wenn ich jetzt auch nochmal den Vergleich zum Fußball herstelle, also im Leistungsbereich, die Spieler haben ja meistens täglich die Möglichkeit, sich vom Physio, vom Arzt angucken zu lassen, vor dem Training, nach dem Training, während dem Training ist jemand mit dabei. Philipp und ich, wir sehen uns zweimal die Woche, immer für knapp eine Dreiviertelstunde und dann ist er noch im Trainingsraum unten. Also wenn wir das noch engmaschiger hinbekommen könnten, denke ich mal, oder bekommen hätten in der Vergangenheit, dann hätten wir vielleicht das ein oder andere, ich denke da speziell nochmal an 2018 Berlin zurück, hätten wir vielleicht im Vorfeld noch besser in den Griff bekommen.
Dazu muss ich einhaken, ja. Also das stimmt, ich gebe niemals, wenn irgendwas passiert, irgendwie medizinischen Betreuerstab da irgendeine Art von Schuld, weil letztlich, also die sind ja auch immer nur daran zu reagieren und zu versuchen, irgendwie den Körper zusammenzuhalten. Aber da muss man dazu sagen, Jan war in Berlin zur Zeit der EM mit seiner Family, auch natürlich um dieses Spektakel zu Hause auch anschauen zu können. Aber Jonas Koller und ich waren am Tag vor unserem Marathon noch bei euch auf dem Hotelzimmer, weil wir lieber zu dir gegangen sind, statt zum DLV-Physio und haben uns noch behandeln lassen. Es hat am Ende des Tages zwar dann Ja, ist halt so, ne? Marathon ist halt nicht, habe ich schon oft genug hier, glaube ich, gesagt, ist halt kein 10-Kilometer-Rennen. Da kommst du oft mal mit einer, wie soll ich sagen, angeschlagenen Geschichte vielleicht noch irgendwie durch, weil du da nur eine halbe Stunde auf die Zähne beißen musst. In Berlin war es mit der Geschichte, die sich nach diesem Trainingslager oder im Anschluss an St. Moritz entwickelt hat, peu à peu Sprunggelenksproblematik, dann irgendwann, klar, Sprunggelenk ist nicht mehr so richtig flexibel, dann geht's natürlich irgendwann auf die umliegenden Strukturen, bei mir Achillessehne. Wenn das nicht 100 pro ist, das ist in eine Phase gefallen, wo es dann schon langsam Richtung Tapering ging, wo es dann schlechter geworden ist. Dadurch, dass wir aber getapert haben, hat sich das noch so, sag ich mal, ausgependelt. Und klar, Heim-EM, da willst du natürlich auf jeden Fall am Start sein. Idealerweise, es gab ja auch eine Teamwertung fürs Team, da irgendwie eine gute Platzierung abliefern. Aber ja, ist natürlich dann insofern unglücklich gelaufen, dass halt ja ab Halbmarathon schon, wenn da dann die Probleme doch zunehmend stärker werden, ist das natürlich sehr schwer, so ein Rennen noch zu Ende zu bringen. Aber genau das, was wollte ich noch sagen, Jan war in Berlin mit Family und wir waren am Vorabend vor dem Rennen noch bei euch auf dem Hotelzimmer, wo du uns noch behandelt hast und Tape und all das. Und das ist schon, also das ist auf jeden Fall crazy.
Dann warst du noch sauer, dass er nach Halbmarathon kein drittes Bein für dich parat hatte. Ne?
Ich hätte es getroffen, aber er hätte mich...
Ja, wir standen an der Strecke. Die Jungs sind sogar mal 200 Meter im Vollsprint, haben sie Philipp versucht, hinterherzukommen. Ich war dann sauer, weil wir hatten die besten Plätze an der Strecke und irgendwann kommt er nicht mehr. Er fährt extra nach Berlin und dann irgendwann lässt er dich am Strecke
enttäuschen.
Was soll das,
einfach,
was soll das Ganze?
Richtig, richtig enttäuschend einfach.
Ja. Nein, aber es gibt manche Sachen halt, das ist, es ist oftmals so, in der Vorbereitungsphase zum ungünstigen Zeitpunkt entstehen manchmal Probleme, ja, Überlastungsreize oder Symptome, die du dann auch in der Kürze der Zeit normalerweise nicht mehr ganz wegbekommst. Und im Fußball ist es auch so, es gibt, wenn du jetzt 11 Spieler auf den Platz schickst, dann sind 7, 8 dabei, die mit Sicherheit latent irgendwo ein Zipperlein haben, die du vorher allerdings halt auch viel engmaschiger dann nochmal in deinen Händen hast oder der Arzt mit dabei ist. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, wird noch eine Bildgebung gemacht und so weiter. Und das ist natürlich bei den Jungs, bei den Läufern ist es viel, viel schwieriger, weil diese Infrastruktur zum Greifen, die hast du da vor Ort nicht. Also da muss man schon auch dann in engster Absprache mit dem Athleten eine Entscheidung treffen. Ja, also mein Worst Case, Vorbereitung, 11 Wochen laufen gut, in der 12. Woche passiert dann noch irgendwas. Dann dem Philipp zu sagen, du, ich bin mir nicht ganz sicher, lass es lieber bleiben. Das kannst du nicht machen, das geht nicht. Also er muss trotzdem an den Start gehen, er kennt seinen Körper und so vernünftig dann auch für sich während des Wettkampfs entscheiden, ziehe ich das Ding jetzt durch oder gehe ich raus? Und da muss man trotzdem sagen, was man, also kann man sagen, was man will, aber Philipp hat einfach so eine gute Körperwahrnehmung, dass er auch sagt, okay, ich jetzt nicht Perlen vor die Säue, sondern wenn ich das... Er ist immer sehr, sehr, sagen wir mal, offensiv in seiner Herangehensweise. Und wenn er dann aber merkt, es geht nicht, dann geht er raus. Dann kann man jetzt wieder sagen, okay, dann könnt ihr doch wenigstens finishen, aber so ist der Philipp halt nicht. Ja, also Philipp ist Philipp. Und deswegen, wenn, da in Berlin auch, ich habe gewusst, 100%ig ist es nicht, aber er geht an den Start, er probiert's. Und wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Das ist natürlich bei einer Heim-EM, ja, puh, natürlich auch sehr, sehr emotional ist das Ganze, für alle Beteiligten. Das haben wir auch erstmal auf der Rückfahrt stundenlang, war ich nicht ansprechbar für die Familie, habe ich so, ja, einfach nur stur geradeaus an der Autobahn nach vorne geguckt. Aber gut, dann geht's danach auch wieder, muss man wieder versuchen, das Ganze zu analysieren. Was können wir vielleicht beim nächsten Mal besser machen? Was kann man vielleicht machen, wenn ähnliche Probleme wieder auftreten? Was können wir in der Trainingstherapie, sprich im aktiven Training nochmal machen? Wo sind vielleicht so Key Lesions, also Schlüsselläsionen, wo man sagt, da müssen wir vielleicht in Zukunft noch besser drauf schauen, in der Prophylaxe, in der Prävention, wenn sich da irgendwas bemerkbar macht, dass es gar nicht zum Worst Case kommt. Das ist die Theorie. In der Praxis sieht es halt manchmal dann trotzdem wieder anders aus. Es kann auch während dem Marathonlauf, kann mal bei Kilometer 15 schon, 20, 25 kann irgendwas passieren, was im Vorfeld keine Relevanz hatte in der Behandlung. Und so ist aber der Leistungssport. Und das ist letztendlich auch das jedes Mal, glaube ich auch, ja, warum das Herz jedes Mal wieder bumpert, wenn man an der Startlinie steht und sagt, hey, jetzt geht's auf die lange Reise wieder. Und ich bin mir sicher, es geht alles gut, aber im Unterbewusstsein wahrscheinlich hoffentlich geht alles gut. Stellt man sich dann trotzdem selber die Frage. Das ist das Spannende im Leistungssport. Ja? Man weiß vorher nie, wie es läuft. Also wie die 90 Minuten im Fußball laufen, wie der Marathon läuft. Genau. Aber es ist auch die Herausforderung. Es ist immer eine Challenge. Also es ist sozusagen die Challenge für uns als Staff, da dabei sein zu können, jemanden direkt begleiten zu dürfen und so eine 1-zu-1-Betreuung ist natürlich auch nochmal was ganz Besonderes, weil die Emotionalität nochmal eine viel größere ist, wie vielleicht, wenn man eine Mannschaft betreut.
Bei der Mannschaft ist ja immer der Vorteil, du hast im Zweifel einen Ersatzspieler. Ja, Philipp hat noch keinen Ersatzläufer gefunden. Ja, also irgendwas ist da noch im System falsch gelaufen. Wir haben ja eine Folge in unserer Geschichte des Bestzeit-Podcasts, die eine klare Nummer eins ist. Das ist die Crazy-Woche von Valencia, ja. Das ist das war ja eher eine psychische Anforderung, die Philipp da hatte. Ja. Und an der Stelle kommt ja ein ganz wesentlicher Punkt, der euch als betreuende Menschen im Hintergrund ja noch wichtiger macht. Das ist die psychologische Unterstützung, ja, weil es geht ja nicht nur um die Mechanik des Körpers, sondern das fängt da zwischen den Ohren an, ja. Da geht's ja los, ja. Wie hast denn du diese Woche erlebt und wie hast du dann deinen Lauf erlebt?
Ja, also dass das mit Sicherheit die Folge von euch ist, die allen am besten in Erinnerung geblieben ist, das kann ich gut nachvollziehen. Für sowas kann man auch kein Drehbuch schreiben.
Wollte Philipp auch nicht.
Ja. Nein, also wenn du sowas mitbekommst, dann denkst du natürlich auch erstmal, ja, gibt's nicht. Kann nicht sein. Ja. War die Tage vorher noch da. Ich war die Woche vorher, bin ich vom Fußball irgendwo dann noch zurückgekommen. Wir hatten auch DFB-Maßnahme. Und dann habe ich mir noch gedacht im ersten Moment, oh, hoffentlich war ich jetzt nicht derjenige, der dem Philipp da irgendwie noch was mitgegeben hat. Bin dann auch gleich zum Testen gegangen.
Wir haben uns beim Arzt getroffen.
Wir haben uns beim Arzt dann nochmal getroffen, Schnelltest beide gemacht, auf dem Flur nochmal kurz unterhalten, das Ganze eruiert, wie das überhaupt sein kann. Ja, und dann natürlich schon alle möglichen Optionen im Kopf durchgespielt. Was kann man jetzt noch machen, um den Kahn oder um den Bock irgendwie noch umzustoßen? Und dann, ja, meine Frau war ja damals auch so ein bisschen mit involviert und hat den Kontakt auch ein bisschen zum Gesundheitsamt hergestellt und so weiter. Also ich habe in dem Moment schon gedacht, ja, dieser eine falsch positive Test, der steht natürlich jetzt erstmal. Und boah, da bin ich echt gespannt, was dann irgendwie vielleicht auch noch auf politischer Ebene möglich ist, um den Philipp nach Valencia in die Startlinie zu bekommen. Ja, also war so ein bisschen Fassungslosigkeit und auch irgendwie, ja, total surreal, die ganzen Tage, was dann alles passiert ist. Ja, Philipp war eigentlich auch nicht mehr zu erreichen, das war klar, das war irgendwie, war nur noch am Telefon und hat geguckt, was er irgendwie machen kann und irgendwie Vitamin B ins Spiel zu bringen. Sowas ist unglaublich und ist natürlich dann zu sagen, mit der Vorbereitung, also psychischer Stress, dann aber auch letztendlich nochmal Reisestrapazen, du kommst hin, kannst nicht mal dich irgendwie ein bisschen einlaufen, kannst dir nicht mal das Startgelände, Zielgelände anschauen, bist froh, wenn du nur irgendwie eine Mahlzeit bekommst, gehst dann schlafen und dann weißt du, am nächsten Tag musst du liefern. Also schwierig, ne? Wenn man das jetzt mal von der Fußballmannschaft oder von einem Fußballer verlangen würde, der jetzt, ja, weiß nicht, wie der reagieren würde, wäre auch mal spannend zu sehen, ja, dass man das alles, was im Vorfeld geplant ist, dann spontan über den Haufen werfen muss. Und was dazu kommt, Philipp musste sich ja trotzdem noch um alles selber kümmern. Ja, im Fußball hast du immer jemanden, Teammanager, der dann nur alles für einen versucht, irgendwie zu organisieren, Flug umbuchen, Hotel und so weiter. Also das war schon emotional, auch psychisch von dem, was, glaube ich, maximal an Stressbelastbarkeit auf einen Sportler einprasseln kann. Ja, deswegen hat er es ja trotzdem super gemacht unterm Strich. Also die PB steht ja trotzdem und vielleicht jetzt nicht das, was ich vorgestellt habe, aber trotzdem muss ganz ehrlich sagen, sowas zollt mir so viel von Respekt ab, weil er war da alleine vor Ort und hat es alleine auf die Kette bekommen müssen und ohne Staff, ohne Trainer, Betreuer, ohne Barbara, also von dem her, ja.
Ja, da würde man sich Philipp ja dann gerne abends nochmal schnell auf die Behandlungsliege beim Physio, ne, hinhauen und nochmal ein bisschen rumfluchen.
Ja, wo fängt man da denn an? Ne? Wenn man dann so da liegen hat, wo fängst du da denn an, bitte?
Es ist wirklich so, ich habe sehr viel an dem Donnerstag, wo ich ja dann auch dich angerufen habe, Ralf, oder dir geschrieben hatte, dann hast du angerufen, tatsächlich mit Jan und seiner Frau gesprochen auch, weil ich hätte an diesem Donnerstag, also geplant war eigentlich, so machen wir das meistens in, sagen wir mal, 95% aller meiner Marathons, wenn ich anreisen kann, reise ich gerne donnerstags an, weil ich eigentlich gerne früher dort bin. Die letzten 2 Tage passiert zwar nicht mehr viel, aber dann hast du die Reise ein bisschen kannst dich von der Reise noch auch die Tage davor ein bisschen erholen. Du kannst vor Ort das Klima noch ein bisschen, ich sag mal, wahrnehmen. In Valencia war es ja auch zum Glück ein bisschen freundlicher als zu der Zeit schon bei uns. Und halt, wie gesagt, Start-Ziel-Area mal angucken, so ein bisschen das auf sich wirken lassen und halt auch eintauchen in diese mentale Vorbereitung, was ja auch für mich zumindest normalerweise eigentlich auch immer wichtig ist. Und an diesem Donnerstag, normalerweise immer so, Donnerstag ist nochmal Termin bei Jan, bevor ich zu irgendeinem Marathon fahre. Wir machen nochmal letzte Behandlung, checken eigentlich nochmal alles und am Nachmittag, Abend, wie auch immer, fliegt man hin oder was auch immer. Und ich wäre an dem Tag nach Frankfurt halt zum Flughafen. Und ja, die Story, wie gesagt, wir haben es ja schon erzählt, morgens irgendwie 8:30, ich sitze so beim Frühstück, ganz entspannt heute mal, dachte, ich gehe noch eine kleine Runde danach laufen, dann zu Jan, alles cool, klingelt ihnen das Telefon und dann rufen die an, hey, ja, müssen sich ein paar Quarantäne begeben, sie sind Corona-positiv. Und ich dachte so, ich war am Dienstag auch noch bei Jan. Also in dem einen Moment zwar gedacht, okay, kann mir nicht erklären, wie das passiert sein soll, weil außer, dass wir uns sehen, und na klar, bei Behandlung hast du auch Maske, alles und so weiter, sehe ich keine Menschen außer Barbara. Und die ist im Homeoffice. Also ich kann mir irgendwie nicht so recht erklären, wie das passiert sein soll. Deswegen habe ich natürlich Jans Frau angerufen, die auch als Erklärung auch in der Praxis natürlich arbeitet. Und Jan war ja zu der Zeit schon in Behandlungstermin und habe gesagt, ich glaube zwar nicht, dass das sein kann und ich werde versuchen, irgendwie da noch jetzt andere Tests zu machen, aber ich komme jetzt mal lieber nicht und nur, dass ihr Bescheid wisst und so. Und dann haben wir uns, hat sie gesagt, ja, sie kennt einen Arzt bei euch um die Ecke, ne, wo man halt zunächst genau, mal zumindest gleich einen Schnelltest machen kann. Klar, ist nicht ganz so wie ein PCR-Test, aber da kriegst du ja schon mal zumindest eine Tendenz. Ne? Wenn der bei mir jetzt positiv gewesen wäre, dann hätten wir sagen können, gut, dann ist es wohl so, wie auch immer. Und da haben wir uns tatsächlich zeitgleich dann, wahrscheinlich du direkt nach dem anderen Termin hin und ich hin und da getroffen und war bei beiden ja negativ. Und dann habe ich die ganzen PCR-Tests die Tage danach noch gemacht, was ja nichts geholfen hat, weil wir diesen Ursprungstest, wie soll ich sagen, ausradieren mussten. Und das hat halt einfach Zeit in Anspruch genommen.
Ja, wichtig war trotzdem, dass man einfach versucht, möglichst schnell aktiv zu werden und dann einfach sozusagen möglichst viele Tests in kurzer Zeit zu sammeln, um dann trotzdem noch eben irgendwie nach Valencia zu kommen. Und ja, hat er noch irgendwie
geklappt. Ich meine, man muss ja auch deine Seite ja ansehen, da droht ja Schließung der Praxis. Ne? Also wenn du dann positiv bist, da steckt ja auch was hinter. Ne? Ja.
Absolut, es war dann so mehr oder weniger, also Philipp hatte dann mit meiner Frau telefoniert und ich kam dann aus der Behandlung raus und dann sagte sie, du, jetzt Philipp hat gerade angerufen und hat es eben dann so erzählt und dann haben wir gedacht, ja, okay, gut, dann auch erstmal alle stehen und liegen lassen, auch erstmal schnell zum Testen rübergehen und hoffen, dass das Ergebnis natürlich negativ ist, weil sonst, wie du schon sagst, also da hängt ja bei uns ein bisschen mehr dran, also 10 Therapeuten dann alle nacheinander zum Testen zu schicken und in der Hoffnung, dass keiner dabei ist, der positiv getestet wird, ja. Bei uns ist der Verteiler halt natürlich maximal groß. Wenn du sagst, es gehen am Tag ungefähr 300, 350 Leute ein und aus, dann ist das natürlich schon der Superspreader-Moment sozusagen. Und deswegen war es ja auch trotzdem wichtig, dass sowohl er als auch ich eben diesen negativen Schnelltest hatten. Für ihn natürlich der Beginn der weiteren Test-Odyssee, aber zumindest für unseren Praxisablauf war es erstmal wichtig, okay, erstmal Füße stillhalten, alles gut.
Ja, und dann hat er ja wirklich abgeliefert, ja, also wie ich finde, ist das ja psychologisch und eigentlich auch, sagen wir mal, charakterformend, ja, dieses Wochenende gewesen, ja, es ist nicht das, was Philipp hören wollte und nicht machen wollte an dem Wochenende, aber wer weiß, wofür es gut war. Dann hat er Pause gemacht und dann fängt er wieder an zu laufen und zack, hat er eine Muskelverletzung. Mhm. Eher eine typische Geschichte oder etwas, wo du sagst, schon seltsam.
Altersbedingt.
Das ist Alter, einfach am Alter. Genau, das Alter, ja. Absolut. Alter sagt, da geht da nichts mehr.
Ja, Philipp, wie oft hast du jetzt schon gesagt, die letzten Wochen auf mit dem Alter? Komm erst mal in unser Alter. Dieses
Kokettieren, ich sag's ihm jedes Mal. Das ist lächerlich.
Alter und Wetter, ne? Das ist immer so, das sind die zwei Entschuldigungen, wo man sagt, die kannst du immer anbringen. Nein. Total komisch. Also Zeitpunkt, wie es passiert ist, aber dann auch letztendlich der Ort, also Bereich der Wade, der einführend schon von der Palpation brutal schwer zu tasten ist. Es ist so eine Zwischenmembran zwischen dem äußeren Anteil vom Soleus und zwischen dem kleinen Gastrocnemius-Kopf ist so eine Membran und da ist ein Stück davon eingerissen gewesen, was dann auch gleich als Muskel, Bündelriss Von der Nomenklatur ist es ein Bündelriss, von der Größe ist es eher wie ein Faserriss, aber natürlich in dem Bereich, respektive der Lauftechnik auf, von den Jungs, ist es natürlich ein Bereich, der schon maximaler Belastung ausgesetzt ist, gerade im Abroll- oder initialen Abdruckverhalten. Wie es passieren konnte, ich hätte noch nie gedacht, er hat ein bisschen einen Stich gemerkt, wie da die eine Brücke hochgelaufen ist bei uns da hinten. Aber dass du dann gleich von einem Muskelbündelriss ausgehst, zumal er wirklich die ersten Termine, die er da war, war es so, dass es jetzt optisch überhaupt nicht ersichtlich war, palpatorisch eigentlich auch nicht wirklich auffällig war. Und deswegen, ja, total komische Geschichte. Und deswegen wichtig, dann ihn auch relativ schnell dann eben nach München zu schicken zu Dr. Hane, eine vernünftige Bildgebung zu machen. Und das Ergebnis war natürlich jetzt erstmal niederschmetternd. Total komisch. Das Einzige, was mir immer so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, und das kann man hier im Auwald auch mal diskutieren, um vielleicht dann auch eine Diskussion mal ein bisschen anzustoßen, wenn ich nach einem Wettkampf mehrere Tage, mehrere Wochen habe, wo ich halt wenig bis gar nichts mache. Ist es immer sowas, ist es jetzt gut für den Körper, ist es weniger gut? Ich glaube, auch da muss man seinen Körper gut kennen, um zu wissen, was braucht er direkt nach dem Wettkampf. Ich meine, wenn ein Marathon gelaufen bin, dann am nächsten Morgen jede Treppe überlegst du, gehst du jetzt vorwärts, gehst du rückwärts, gehst du seitlich runter und so weiter. Das ist natürlich schon schwer dann zu sagen, ich bewege mich trotzdem jetzt ein bisschen. Ich glaube aber trotzdem, dass es für die Verstoffwechslung, auch Laktatabbau und so weiter, nicht ganz schlecht ist, da mal noch ein, zwei Tage, wenn es was im Wasser ist, wenn es vielleicht auch nur leicht auf dem Fahrrad ist, wenn es dann Recovery Boots oder sonstige Sachen sind, die den Stoffwechsel trotzdem mal noch anregen, dass man da dann noch was macht. War jetzt beim Philipp mit Sicherheit kein Grund, warum dann was passiert ist. Plus generell stellt sich schon immer die Frage, wie gehe ich dann die ersten Tage nach der Vollausbelastung, jetzt gerade nach einem Marathon oder auch nach einem Ironman Triathlon, wie gehe ich da dann mit meinem Körper um? Ich glaube schon, dass man so ein paar 48 bis 72 Stunden das Zeitfenster versucht noch zu nutzen, um da trotzdem den Stoffwechsel noch mal ein bisschen anzukurbeln, dann kann ich mal in eine sagen mal mehrtägige Trainingspause oder Belastungspause gehen. Das ist vielleicht gar nicht ganz vernünftig.
Ja, aber man sagt ja beim Fußball oder bei Mannschaftssporten auch, Sportarten auch, ich entwickle meine Form ja durch die Spiele. Ja? Also das sind ja auch durchaus ambitionierte körperliche Herausforderungen, die da stattfinden über 90 Minuten. Ein Handballspiel dauert auch gerne mal 2 Stunden und so. Also das sind ja solche Geschichten. Und wenn ich jetzt einen Marathon sehe, dass ich am nächsten Tag nicht laufen gehe, hatte ich schon erwähnt, Jan, dass Marathonlaufen in meinem Kopf nicht vorkommt. Da hatte ich schon erwähnt. Ja, dass man am nächsten Tag nicht laufen geht, ist ja noch irgendwie nachvollziehbar, weil noch mehr Stoßbelastung, nochmal ähnliche Dinge da drauf, ist halt das eine. Ja, aber also sagen wir mal so von der Küchenphysiologie, die ich noch aus meinem Sportstudium habe, würde ich auch eher sagen, könnte durchaus ein Vorteil sein, wenn man danach einfach nochmal versucht, ein bisschen in Bewegung zu bleiben. Ja, jetzt hat Philipp halt das Problem, dass er nicht schwimmen kann, ja, sondern treibt.
Ja, absolut.
Aber er hat
Schwimmflügel vielleicht.
Ja, er hat ja in der letzten Woche das Radfahren für sich entdeckt. Ja, also
meine neue Leidenschaft.
Ich habe schon ein bisschen Angst, ja, weil der Kerl hat natürlich eine Pumpe wie ein Tier. Ja, das sind die gefährlichsten auf dem Rad, ja, weil die können natürlich Radfahren wie die Kaputten, weil sie gar nicht wissen, was sie alles können auf dem Rad. Ja, das ist ja das Allerschlimmste. Ja, aber das ist ja auch spannend für unsere Gemeinde. Weißt du, die Leute haben natürlich dann auch so Schmerzen am nächsten Tag, dass du sagst, was mache ich jetzt oder was kann ich überhaupt machen, um meinem Körper die Regeneration und die Wiederherstellung zu ermöglichen, aber nicht da jetzt noch drauf zu hauen. Ja, weil laufen will, glaube ich, denn keiner dann am nächsten Tag, ne?
Nee, genau. Das ist erst einmal so eine Kopfsache, kann ich gut nachvollziehen. Ist auch aus der Erfahrung so, dass natürlich nicht der Erste gleich am nächsten Morgen denkt, Mensch, super, jetzt schnüre ich mir gleich wieder die Laufschuhe und gehe eine Runde locker laufen. Nein, aber es gibt ja alternativ trotzdem ein paar Sachen. Ich meine, das fängt ja trotzdem dann auch schon eigentlich mit dem Open Window nach der Belastung an. Es fängt mit der Ernährung an. Was nehme ich da zu mir? Es muss ja nicht gleich die Currywurst oder Pommes oder sonst irgendwas sein. Also man muss schon gucken, dass man da das Zeitfenster dann auch optimal erwischt, um dem Körper dann das zuzuführen.
Ich wollte gerade sagen, ich hake kurz ein. Also die besten Marathons, die ich gelaufen bin, die habe ich in der Regel mit Burger und einer Menge Bier nachbereitet. Ja,
das ist halt der Klassiker, ne?
Fun Fact, ey, mir ging es am nächsten Tag wesentlich besser als noch
Valencia. Ja, ist ja klar, aber das lag am Ergebnis, nicht an dem Essen.
Ich konnte am Flughafen in München kaum diese verdammte Treppe runtergehen. Ich dachte noch, nee, Rolltreppe, wer macht sowas? Ich bin schneller, wenn ich die Treppe runtergehe, so wie man das halt normalerweise macht. Ich habe nach der Hälfte der Treppe gedacht, ich kann nicht mehr hoch, aber runter kann ich eigentlich auch nicht. Ich musste eine Pause machen, weil meine Oberschenkel so zerschossen waren nach Valencia, dass ich dachte, es ist doch, kann doch nicht mein Ernst sein. Aber Berlin 2015, Hamburg 2018, Schanzenviertel bis morgens um 4 Uhr, nach Karaoke-Bars und was weiß ich was, irgendwie das erste Croissant, was in der Lobby vom Hotel gab, um 4:30 mitgenommen. Hey, am nächsten Morgen, mir ging es blendend. Vielleicht ein bisschen verkatert, aber
Muskulatur. Weißt du, wie man das nennt? Restalkohol nennt man das. Das ist was ganz anderes als Kater.
Oder weil man die Nacht dann durchgetanzt hat. Das könnte es sein, dass das den Stoffwechsel natürlich angeregt hat.
Tanzen ist nicht so schlecht.
Ja, vielleicht ist das der Trick. Ja, ne?
Würde ich jetzt am ehesten noch durchgehen lassen, dass es Tanzen war, aber von der Ernährung her...
Ausbaufähig.
Ja, gut, okay. Ausbaufähig, aber gut, nein. Nein, aber es gibt ja trotzdem alternativ ganz gute Sachen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mich da am nächsten Tag eine halbe, dreiviertel Stunde ein bisschen aufs Fahrrad zu setzen, ein bisschen auszukurbeln, klar, gerade Eistonne ist ja auch, man wird immer viel darüber gesprochen, nicht erst seit Per Mertesacker, sondern die hat schon, sage ich jetzt mal, ihre Daseinsberechtigung, muss man ganz ehrlich sagen. Also um einfach möglichst halt diesen Laktatabbau schnellstmöglich voranzutreiben, und die Laktatproduktion ist ja trotzdem bei einer Marathonbelastung, Marathonlauf, nochmal was anderes wie jetzt nach 90 Minuten Fußball. Kommt auch dadurch, dass natürlich das Anforderungsprofil ein ganz anderes ist, dass die Muskulatur anders belastet wird, aber auch der Fußballspieler trainiert dieses Jahr auch. Also der trainiert es ja wirklich Woche für Woche, Monat für Monat, auch in der Vorbereitungsphase, sich dann auch schnellstmöglich nach dieser All-Out-Phase im Wettkampf oder im Spiel, dass er danach möglichst schnell regeneriert. Also wo dann auch ein letztendlich eine ganz andere Hardware um ihn rum ist, angefangen von direkter Nahrungsaufnahme in der Kabine, dann bekommen die Recovery-Shakes. Gut, Philipp macht das ja auch nach dem Training oder nach den längeren Einheiten, was auch absolut sinnvoll und wichtig ist. Einfach um die ganzen Autoreparationsprozesse, die dann im Körper gleich wieder ausgelöst werden, möglichst schnell zu aktivieren. Und Marathontraining bedingt ja dann trotzdem immer eine mehrwöchige Vorbereitungsphase auf den Tag X. Auch ganz bewusst danach mit einer Kompensationsphase des wenig bis gar nichts Tuns. Aber durchaus sinnvoll trotzdem in dieser Phase, wo man wenig läuft, dass man vielleicht versucht, alternativ ein bisschen was zu machen. Einfach um kardiovaskulär den Abbau gar nicht so schnell vorantreiben zu lassen, sondern um einfach zu sagen, ich bleibe in einem relativ dosierten Belastungsbereich, dem er aber danach dann nach der Laufpause sozusagen oder wenig Belastungsphase den Einstieg wieder erleichtert. Genau. Und das ist eigentlich auch der Grund vom Alternativtraining oder vom regenerativen Training, dass ich den Körper eigentlich immer so ein bisschen im Standby-Modus halte.
Ich hatte das Vergnügen, vor 1,5 Jahren bei einem sportmedizinischen Symposium, das ich moderieren durfte, den Professor Meyer kennenzulernen, der die Nationalmannschaft als Arzt betreut. Da ging es vor allen Dingen auch um regenerative Maßnahmen. Ja? Und sagen wir mal so, sein Vortrag war für viele ernüchternd, ja, weil viele der Maßnahmen, die viele gerne machen, als wenig wirksam bis nicht evident eingestuft worden. Ja. Er hat sich da
kommt die Evidenz
ins Spiel. Er hat sich da natürlich sehr intensiv mit befasst, ja, also professionell mit befasst. Das ist dann meistens nicht gut, weil da kommen dann klare Ergebnisse daraus. Ja. Und da ist wenig übrig geblieben. Ja. Also zum Beispiel, was ja bei sehr vielen, auch sicher in unserer Gemeinde verbreitet ist, alles, was halt mit den Schaumstoffrollen zu tun hat, da ist, was jetzt den muskulären Rückfluss angeht, nicht viel Evidenz. Kannst du gleich noch mal ein Wort zu sagen, wo das vielleicht doch sinnvoll oder weniger sinnvoll sein kann. Aber was tatsächlich dann übrig geblieben ist, war kaltes Wasser und heißes Wasser, ja, wo zumindest ein messbarer Effekt dann eingetreten ist. Ja, das fand ich extrem spannend, dass dann doch, sagen wir mal, so ganz ganz einfache Uraltmittel, ja, viel mehr bewirken können und auch für jeden normalen Menschen anwendbar sind. Ja, ich lasse mir eine heiße oder eine kalte Badewanne ein und habe schon eine Menge erreicht.
Ja, ist so. Also gut, beim Tim Meyer ist es wirklich so, er ist ja da immer ganz vorne mit dabei, also was die Evidenz anbelangt, auch gerade in der Sportwissenschaft. Also ich habe viel mit dem Thema Regeneration und Prävention befasst, auch mit Ernährung, wann optimalerweise was dem Körper zugeführt werden sollte, wo die optimalen Zeitfenster liegen. Also jetzt auch trotzdem auch so ein bisschen auf den Fußball-Leistungssport bezogen. Aber ich denke schon, da sind viele Sachen da, die man auf einen anderen Sport genauso anwenden kann. Es ist in der Tat so, dass all das, was in der Sportphysiotherapie die letzten Jahre so ein bisschen up-to-date war oder was dann auch hip war, ob das jetzt mit den Black Rolls war, mit den Loopbändern oder sonstige Sachen, es ist schwer messbar. Es ist schwer messbar. Es ist auch eine individuelle Sache. Also jeder, der schon mal seinen verspannten Traktus, jeder Läufer, der den mal abgerollt hat mit der Black Roll, der sagt, ey, beim nächsten Mal und beim darauffolgenden Mal hat sich schon viel besser angefühlt. Es fühlt sich immer schmerzhaft an, es tut immer weh. Das danach natürlich dann zu messen, was hat es jetzt bewirkt, wenn ich den Traktus 12 bis 15 Mal hoch und runter abgefahren bin, dann sagen die meisten natürlich erstmal, es tut weh in dem Moment. Danach fühlt es sich aber eigentlich ganz gut an, weil du strukturell trotzdem vielleicht eine Veränderung herbeigeführt hast, was auf den Druck aber zuerst mal zurückzuführen ist, den ich auf die Struktur habe einwirken lassen. Dadurch setze ich natürlich auch wieder dementsprechend Stoffwechselprozeduren oder Prozesse aus oder leite die dann ein. Aber das ist schwer messbar. Also von dem her, Regeneration ist was sehr Individuelles. Bei den Spielern aufzu, wenn du die fragst, nach dem Spiel, nach dem Training, ja, von dem, was ihnen am angenehmsten ist, ist es eben warm-kalt, also sprich Eistonne. Danach musst du gar nicht unbedingt einen warmen Reiz draufsetzen, weil das, was dann eigentlich passiert, ist sozusagen Eis. Die Gefäße ziehen sich maximal zusammen. Wenn du dann danach rausgehst, sieht man oftmals, du hast eine richtig schöne Rötung, also des Bindegewebes und auch der Haut. Und das ist das Entscheidende, was dann passiert. Kurz darauf weiten sich die Gefäße maximal und die ganzen Schlackenstoffe werden eigentlich wunderschön aus der Muskulatur raustransportiert. Das kann ich bei sowas leichter messen oder gibt es bessere Messdaten wie jetzt bei allen alternativen Faszien, sag ich jetzt mal Blackroll-Geschichten, Formroller und was es alles gibt. Hypervolt ist ja auch so eine Geschichte, Pistole, mit der man mit einem bestimmten Druck, mit einer bestimmten Frequenz bestimmte Muskelbereiche, Faszienbereiche abarbeiten kann. Das ist aber allerdings, glaube ich, von der Messgenauigkeit ist es ganz schwer zu sagen, was das jetzt bringt, wie viel es auch bringt. Ja? Also da muss man selber vielleicht für sich auch so ein bisschen rausfinden, auf was reagiert der Körper am besten. Und ich würde es, weil, wie du schon gesagt hast, was jeder zu Hause machen kann, ist heiß-kalt. Oder sich wirklich dann auch gerade mal im Sommer, ja, nach einer längeren Einheit Badewanne zur Hälfte einlaufen lassen und dann eine Packung Eiswürfel von der Apotheke, Entschuldigung, von der Tankstelle holen, da reinschmeißen. Ja, das tut schon mal ganz gut. Nee, ich war vom Kopf her schon wieder beim nächsten Gedanken. Nein, aber das ist wirklich so. Es gibt ein paar Lotionen, ein paar Cremes, aber all das ist auch nicht wirklich evaluiert. Ja, also da fehlt auch wirklich die Messbarkeit des Effekts. Warm-kalt ist schon eine gute Sache. Kompression ist auch eine Geschichte, die nicht nur während der Belastung, sondern auch nach der Belastung oftmals von den Spielern oder von den Sportlern als sehr angenehm empfunden wird. Gerade wenn ich danach, nach dem Wettkampf vielleicht noch einen Transfer habe, längere Busreise, Flugreise oder sonst irgendwas oder eine Autofahrt, dann ist die Kompression, denke ich mal, schon initial zum Einleiten der Regeneration ein wichtiges Element.
Ja, Kompression ist ja auch so eine Sache, die ja auch, sagen wir mal, religionsgleiche Auseinandersetzungen in der Läuferschaft hervorgerufen hat, ja, wenn du Kompressionssocken thematisierst, ja, das ist ja Wahnsinn, ja, wenn du da ja nur sagst, nee, finde ich geil, dann geht's ja schon los. Das ist ja so ähnlich wie, ich kann Veganer nicht verstehen, ja, da hast du ja sofort, ja, keine Ahnung, kreuzrittergleiche Auseinandersetzungen an der Backe, aber das ist ja auch so eine Geschichte, da hat Professor Meyer auch gesagt, ja, das ist nicht messbar mit Kompressionsstrümpfen, ja, was das jetzt tatsächlich in einer Wade verändert, ja. Das heißt, ja. Philipp, hast du jetzt Kompressionssocken angehabt oder ziehst du die auch nur auf langen Flügen an, wenn du nach Kenia fliegst?
Doch, und da hatten wir nämlich tatsächlich auch zuletzt ja drüber gesprochen, bevor wir sozusagen jetzt diesen Laufeinstieg wieder angegangen sind, war ich, das hatten wir in den Folgen auch gesagt, ich war sehr häufig einen Tag bei Jan, den anderen Tag in München, meistens bei Dr. Hane, den ich übrigens über Jan kennengelernt habe, auch hier wieder kleine Sportwelt, auch ein Kollege beim DFB, ihr wart zusammen damals bei der U21, ne? Und jetzt seid ihr zusammen beim A-Team? Nee, er war damals noch nicht.
Jochen war, Jochen war schon bei der A-Mannschaft, hat dann noch mit Dr. Müller-Wohlfahrt zusammengearbeitet. Ich war zeitgleich bei der U21, habe ihn allerdings vorher schon ein paar Mal kennengelernt auf diversen DFB-Symposien. Wir haben immer im Januar so eine Jahresauftaktveranstaltung für alle Physios, Athletiktrainer und auch Ärzte, Orthopäden. Da haben wir uns auch schon mal kennengelernt und dadurch, dass ich jetzt seit 2018 eben da bei der A-Mannschaft mit dabei bin, Jochen noch besser kennenlernen und schätzen durfte, habe ich gesagt, ja gut, dann gibt es nur einen Arzt, wo er hingehen könnte jetzt, der dann auch dementsprechend eine gute Diagnostik und dann aber auch das Ganze gut behandelt mit. Und das war eben dann der Jochen und so kam der Kontakt zustande.
Und genau, mit den beiden natürlich auch, als wir die Diagnose hatten, durchs MRT ja dann auch noch, natürlich schon mal vorausgeplant, okay, sind beide natürlich im Umgang mit Leistungssportlern soweit im Bilde, auch wie Marathonvorbereitungen in meinem Fall auszusehen hätten, idealerweise. Jetzt sind wir schon weit weg von ideal, aber besser als nichts, dass wir gesagt haben, okay, 10 Wochen, wenn wir, sagen wir mal, bei 10 Wochen gar nicht laufen können, dann funktioniert das nicht. Und dann haben wir auch gesagt, weil wir jetzt relativ schnell ja trotzdem, das ist jetzt kein Reha-Einstieg, was ich hier gerade mache, das muss man vielleicht den Leuten zu Hause nochmal kurz deutlich sagen. Wenn man sowas hat wie ich, nicht jetzt irgendwie eine halbe Woche später schon wieder eine Stunde laufen oder sowas. Das sei jetzt nochmal gesagt, das ist schon jetzt eher sportlich, sollte man sich vielleicht mehr Zeit lassen, aber natürlich haben wir auch überlegt, okay, wie können wir das natürlich idealerweise gut unterstützen und da ist ganz klar gewesen, dass wir gesagt haben, bei den ersten Läufen Kompressionssocken tragen. Nicht unbedingt, weil wir jetzt gesagt hätten, es ist unbedingt notwendig bei 15 oder 16 Minuten Laufen, dass da der, wie auch immer, der Rückfluss unterstützt wird. Ich finde, ganz ehrlich, ist es einfach auch eine Form der Stabilität, die sich einfach ganz gut anfühlt, gerade wenn man Probleme hat. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Fan von Kompressionssocken, der jetzt morgens, also die Phase gab es auch, wie so oft, haben wir jetzt ja gerade schon mal bei den sagen wir mal, Trainings- und Wettkampfsnachbereitungen gehört, da durchlaufen ja auch gewisse Trends irgendwie die Zeit, ganz klar, Flossing und was alles dann die letzten Jahre gekommen ist, was heute manche schon wieder kaum machen oder, das ist ja auch ein bisschen Präferenz der Therapeuten und natürlich auch der Sportler und genauso ist mit Kompressionssocken. Ich habe da früher, wenn wir jetzt mal 6-7 Jahre zurückgehen, da hast du in Kompressionssocken gelebt. Nach jedem Training Kompressionssocken an, auch im Sommer hier schön mit Adiletten und Kompressionssocken unterwegs gewesen und so. Aber weil du dachtest, du tust dir damit halt was Gutes, aber irgendwie bist du dann auch wieder davon abgekommen. Ich ziehe sie heute eigentlich nur noch an, wenn ich akut Probleme mit den Waden habe, weil ich dann wirklich das Gefühl habe, beim Sport selber, bei der Einheit selber, habe ich irgendwie so ein bisschen, ja, ich würde sagen, so ein Sicherheitsgefühl. Ne? Ich erinnere mich auch an eine Einheit in Sestriere, letzten August, September im Trainingslager, halt hohe Umfänge, viel hoch und runter, weil das Gelände halt so ist. Du kannst eigentlich nicht so richtig flach laufen, außer auf der Bahn. Und da hattest du jetzt auch nicht unbedingt Bock, irgendwie 10, 15 Kilometer auf der Bahn einen Dauerlauf zu machen. Und ich glaube, bei der einen Einheit, wo ich das erste Mal wieder nicht Carbon anhatte, sondern wo wir gesagt haben, wir machen ganz bewusst, weil es richtig schnell war, was mit dem Takumi Zen. Es ist noch kein Spike, aber es ist ein Schuh, der hat praktisch sehr wenig Sohle. Und Renatos Programme sind ja trotzdem relativ umfangreich. Und das war halt so eine 15-Kilometer-Tempo-Einheit, wo du aber auch 345 gerannt bist und sowas. Und echt, nächster Tag, ich habe mir gedacht, fuck, ich kann nicht aufstehen aus dem Bett. Also die Wade war knalle zu. Und ich hatte aber auch erst einen Physiotermin zu der Zeit wieder in 2 Tagen. Also habe ich auch gesagt, okay, was ich probieren kann, ist Kompressionssocken anziehen und den lockeren Lauf damit mal probieren. Hat wirklich gut funktioniert und dann habe ich 2 Tage, 3 Tage sogar, immer eigentlich Kompressionssocken beim Laufen angehabt und auch bei der nächsten Tempoeinheit und dann hat sich das wieder gelegt gehabt. Ich finde, es ist einfach ein guter, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Druck, wo die Wade einfach und die Muskeln gut zusammenpresst und irgendwie, ich habe den Eindruck, beim Auftreten, du hast nicht so dieses Erschütterungsgefühl so stark und bisher hat es oft ganz gut geholfen und in der aktuellen Phase tut es mir offensichtlich auch ganz gut.
Eher ein psychologischer Effekt oder tatsächlich auch ein physiologischer, nachvollziehbarer Effekt?
Vielleicht beides. Ich weiß es nicht.
Beides. Aber es ist ja trotzdem so. Also es macht ja schon Sinn, sage ich jetzt mal mir auch, wenn ich sage, ich kaufe mir jetzt Kompressionssocken, dann ist es nicht schlecht, seinen Wadenumfang vorher mal messen zu lassen. Weil wenn ich mir die Dinger natürlich viel zu groß kaufe, wo ich den, sage ich mal, den Effekt der gewünschten Kompression gar nicht herbekomme oder gar nicht erzeugen kann, dann ja, dann kann ich mir auch ein paar Fußballstutzen drüber ziehen. Entschuldigung, aber das Geld kann ich mir wirklich sparen. Also es sollte dann schon wirklich eine Kompression stattfinden, die den Muskel dann in der Belastungsphase, auch in der Regenerationsphase entlastet. Ja, damit ich trotzdem das Gefühl oder das letztendlich in dem Bereich eine Kompression erzeuge, die dann aber auch das ganze arterielle, venöse Geflecht, das ganze System entlastet. Um das geht es eigentlich hauptsächlich erstmal. Und beim Philipp war es ja trotzdem so, die Wade war ja nicht übermäßig verspannt oder hart oder sonst irgendwas. Die Wade hat sich allerdings in der Zwischenzeit wirklich vom Umfang her um ein paar Zentimeter atrophiert. Ja, also Muskelumfang
das war echt abgenommen
und dann haben wir uns, das ist wirklich erschreckend gewesen, wie schnell das eigentlich ging in der kurzen Zeit. Und dann haben wir uns dann trotzdem gedacht, ja, mach die Kompression ran jetzt bei den ersten Laufversuchen, auch unten, wo beim die ersten Spaziergänge habe ich gesagt, Philipp, zieh die Kompressionssocken an trotzdem, weil es entlastet einfach das ganze System. Alles, was wir jetzt irgendwie zusätzlich machen können, versuchen wir, um trotzdem bei der Belastung Muskel etwas zu entlasten oder die fasziale Struktur ein bisschen zu entlasten. Und somit sind wir eigentlich auf die Kompressionssocken gekommen. Ja, das war jetzt einfach nur nochmal ein Versuch. Gut, dass er noch welche im
Schrank hat. Nicht mehr viele. Aktuell ist der Schrank voll mit Insilent-Socken.
Ja, das ist dann auch eine wichtige Komponente, die psychologisch natürlich auch wichtig ist, dass man super aussieht. Ja, für mich hat das Tragen von Stützstrümpfen...
Wenn schon nicht schnell, dann wenigstens gut aussehen. Ne?
Ja, also bei mir hat das halt auch ausschließlich erotische Motive, warum ich die Kompressionssocken trage. Ja, keine wirklich stützende Strümpfe. Und der ein oder andere, der schon mal Laufbilder von dir gesehen hat, Philipp, wird sich fragen, wie kann diese Wade noch atrophieren, also noch kleiner werden. Ja,
ja.
Aber es ging offensichtlich.
Ey, also das ist ja wirklich, das sind so Sachen, also klar, sowas machst du dir im Alltag nie Gedanken, weil man sich ja damit auch nicht beschäftigen muss. Warum solltest du auch nicht sich damit beschäftigen? Und das Krasse ist, ich habe das einmal im Leben wirklich krass unterschätzt und dann eben auch sehr deutlich mal erfahren müssen, aber das war halt bei einer OP, ne? Also als damals meine Patellasehne operiert wurde, das haben die Ärzte damals auch in München schon gesagt, 2 Wochen nur Teilbelastung, da wird sich schon was verändern, Oberschenkel und so weiter, Muskulatur wird abnehmen und ich habe da noch gelacht und gesagt, ja Jungs, kommt, hört auf mit euren Schauermärchen, 2 Wochen, also ne, so, was soll da passieren, ja, also da wird der Oberschenkel ist dünn, viel dünner geht ja wahrscheinlich nicht, ey, nach einer Woche 8, 9 Tagen würde ich sagen, ich war schockiert. Also ich war wirklich schockiert. Das war ganz labbrig. Also das wenige an Beinen, was noch da war, hat sich total strange auch angefühlt, weil du natürlich, okay, muss man sagen, Knie-OP weiter an sich, jetzt keine Kreuzband-OP, trotzdem natürlich weitestgehend ruhig gestellt, durfte es am Anfang nicht belasten. Du traust dich am Anfang auch nicht, weil es ja noch ein bisschen wehtut auch und so. Das heißt, vielleicht hat man auch ein bisschen zu viel dann irgendwie das Bein wirklich gar nicht mehr groß belastet. Beugen und so Strecken geht am Anfang ja auch nicht so gut. Und das war crazy. Also da war wirklich erstaunlich schnell eine Veränderung sichtbar. Also wirklich einfach sichtbar. Du sitzt da oder liegst auf der Bank und konntest auf deine Oberschenkel gucken und hast gesagt, hey, das ist nicht mein Bein, was ist hier los? Nur in dem Fall fand ich es jetzt halt überraschend, weil ja, ich hatte Schmerzen, klar, die haben sich aber ja dann meistens zu dem Zeitpunkt, als wir noch nicht wussten, was Sache ist, weil eben eine, wie soll ich sagen, wir haben ja nichts richtig tasten können oder weil es eine tiefere Schicht ist und auch nichts gesehen irgendwie, dass da jetzt was blau wäre oder so. Naja, wenn ich dann 2 Tage nicht laufen war und der Jan mich behandelt hat, habe ich ja oft am Anfang noch probiert wieder zu laufen und das war ja noch in Ordnung. Insofern, ich bin immer gegangen, ganz normal, logischerweise ohne Gehstützen, ohne alles. Und auch in der Phase, als wir Bescheid wussten. Das heißt, ich habe mich ja trotzdem weitestgehend normal bewegt. Ich bin halt nicht gerannt. Und okay, wahrscheinlich halt, wenn du draußen dann unterwegs warst, mal zum Einkaufen gefahren bist oder sowas, vielleicht schon mehr dein linkes Bein belastet. Aber ich hätte nie gedacht, dass man da wegen der 2, 3, 4 Wochen jetzt da, wo wir da dran rumdoktern mussten, dass sich da was verändert. Aber ich weiß noch, das war letzte Woche, glaube ich, Dienstag oder so, wo du sagtest, oh krass, okay, die Wade doch, das hat sich schon verändert. Und ich habe es wirklich dann auch zu Hause im Spiegel nochmal angeschaut, wenn du halt mal versuchst, ein bisschen anzuspannen, so bis auf die Zehenspitzen gehst. Mein Körper ist auch nicht, weiß nicht, ist wahrscheinlich generell kaum ein Körper, der komplett symmetrisch ist. Bei mir ist es generell schon so, obwohl ich Rechtshänder bin, dass mein rechtes Bein, warum auch immer, vielleicht wegen der Fuß-OP damals, ich weiß es nicht, ist schon muskulaturtechnisch ein bisschen anders ausgebildet, und zwar ein bisschen weniger.
Da gibt es aber eine sehr klare, evidente Begründung auch für. Wenn man Rechtshänder ist, steht man immer mit der rechten Seite an der Bar und dann steht man auf dem rechten Bein.
Oh, okay, das macht Sinn, aber dann müsst ihr das...
Exzentrisches Krafttraining.
Dann müsste aber das rechte Bein ja stärker sein.
Die Wirksamkeit von exzentrischem Krafttraining kannst du dir mal von deinem Physiotherapeuten erklären lassen, die ist sehr hoch.
An der Bar.
Ja, also rechts war eh schon bei mir tatsächlich ein bisschen weniger, sowohl Oberschenkel als auch Wade. Aber ja, jetzt nochmal deutlich erkennbar jetzt gewesen.
Ja, da sind wir ja bei einem Punkt, also halt viele Leute, die nicht Profi sind und ja, doch noch eine privilegierte medizinische und physiotherapeutische Versorgung haben, kopieren ja gerne das, was im Trainingsprozess stattfindet, subtrahieren aber das, was an Stabi, das, was an Physiotherapie stattfinden kann, auch, das ist ja auch eine Kostenfrage, klar, wenn ich das alles selber bezahlen muss.
Absolut.
Ja. Das heißt, wie kann ich als Alltagsattentäter im Ausdauerlaufbereich da ein Gleichgewicht schaffen oder ein Gegengewicht schaffen, ohne mich gleich in Unkosten stürzen zu müssen?
Also es ist schon mal trotzdem gut, so ein kleines Netzwerk zu haben, also schon auch mal einen Physio-Besuch zu haben, gehabt zu haben, wo ich weiß, da ist jemand, der guckt mich jetzt vielleicht auch nicht nur an der Stelle an, wo es eben wehtut, sondern vielleicht einfach mal eine Bestandsaufnahme macht von der ganzen Statik. Und daraufhin basierend dann auch einfach ein paar Übungen mit an die Hand gibt, möglicherweise individuell. Vielleicht auch ein paar Bewegungstests, ein paar Krafttests mal zu machen, also wirklich mal so eine kleine Eingangsdiagnose, um zu gucken, wo denn wirklich relevante, sage ich mal, Auffälligkeiten da sind, ob das jetzt von der Kraft, von der Beweglichkeit und so weiter ist. Ja, und dann ist es schon gut, eben an sich immer wieder zwischendurch, neben dem, was man am liebsten macht, ob das jetzt Laufen, Fahrradfahren oder sonst irgendwas ist, Tennis spielen, sich vielleicht ein-, zweimal die Woche Zeit zu nehmen, mal eine halbe Stunde, wie es zeitlich auch immer halt am besten praktikabel ist, aber so mal ein bisschen an seinen Schwachstellen zu arbeiten. Also das ist schon was, das ist zwar auf der Beliebtheitsskala kommt es ganz unten, aber es ist trotzdem, wenn ich was habe, was ich gerne mache, da auch eine gewisse Leidenschaft dafür entwickelt habe oder gerade entwickle, dann ist es einfach, sind so die Basics, die sollte man schon machen. Ja, und da gibt es ja alle möglichen Sachen trotzdem, die man zu Hause auch machen kann. Sag mal, vom Equipment her, was braucht man großartig? Vielleicht eine gute Erex-Matte, die man sich auf den Boden legen kann. Dann brauche ich vielleicht ein, zwei vernünftige Loop-Bänder, so schmale Gummibänder, die man sich um die Knie schnallt.
Als ich mal Sport gemacht habe, hießen die Dinger Deuser-Bänder. Ne? Die sind nicht ganz so fest, ne?
Die sind nicht ganz so fest. Ja gut, Therabänder und so weiter. Also es gibt schon was, wo man sich zu Hause so ein bisschen was zurechtlegen kann. Wie gesagt, vorher eine Eingangsdiagnostik sollte man eigentlich immer machen, am besten bei einem Physio, der halt trotzdem dann auch für die Sportart relevanten biomechanischen Zusammenhänge ganz gut schlussfolgern kann und sagt, pass auf, da hast du jetzt einfach trotzdem im Seitenvergleich eine deutliche Schwäche, also ob das jetzt koordinativ ist oder auch von den groben Kraftvektoren, dass man das einfach mal austestet und dann, ja, klar, dann liegt es natürlich an einem selber, was man daraus macht, wie man damit umgeht. Ja, ich kann natürlich bei unseren Patienten, ich kann den Leuten auch mal was mitgeben und wenn sie dann nach dem zweiten, dritten, vierten Mal wieder kommen, dann sieht man ja schon, haben sie jetzt an sich gearbeitet oder haben sie nichts gemacht. Ja, dann kann man die natürlich auch weiterhin begleiten, wenn sie nichts gemacht haben, aber im Endeffekt, ja, umsetzen müssen sie selber. Also Ratschlag hier, Ratschlag da. Man kann den Leuten viel an die Hand geben, aber umsetzen muss man es halt mal selber. Aber wie gesagt, auf der Beliebtheitsskala kommt es sehr, sehr weit unten, leider. Deswegen sind es oftmals die ungeliebten Hausaufgaben. Was man aber jetzt trotzdem merkt in der Corona-Zeit, Pandemie-Phase, die Leute entwickeln da schon so auch so ein bisschen eine Challenge, zu Hause sich deutlich mehr zu aktivieren, als es gezwungenermaßen draußen auch teilweise auch gar nicht geht, aber zu Hause was zu tun. Also kommt schon öfters mal die Nachfrage, was kann ich denn zu Hause auch machen? Und dann kann man sagen, jetzt gerade um die Jahreszeit bei den Witterungsbedingungen, ja, nimm dir doch mal deine Schwachstellen vor. Kümmere dich doch wirklich mal um deine Rumpfstabilität, kümmere dich mal um deinen Laufstil allgemein. Da muss man jetzt auch nicht rausgehen zum Laufen, sondern kann man ein paar Sachen ganz gut zu Hause machen. Und als eigendiagnostisches Medium, um zu sagen, habe ich jetzt eine Übung gut oder schlecht ausgeführt, reicht ja im Endeffekt heutzutage eigentlich ein Smartphone, ja, wo ich dann auch mal gewisse Sequenzen selber filmen kann und vielleicht dann das nächste Mal mit meinem Physio nochmal besprechen kann. Genau, also von dem her, man kann schon ein bisschen was tun, auch als einem Amateur mit einem kleinen Budget. Wichtig sind halt ein, zwei Leute so als Netzwerk, denen ich Vertrauen schenke oder Vertrauen schenken sollte, die mich da auch ein bisschen individuell betreuen. Ja, weil das Schlimmste, denke ich mal, was man bekommen kann, sind 5-6 Übungen, irgendwo aus einem Heft oder aus einer Broschüre raus abfotografiert, die jetzt aber auf meine Problematik hin eigentlich keine Relevanz haben.
Ja, das ist natürlich oft die Wahrheit, ne? Dass sich die Leute nicht nur die Trainingspläne aus dem Netz holen irgendwo, die ja idealisiert sind oder nur eine Kopie reduzierter Form aus einem Profitraining ist.
Ne? Ja, genau. Also wie gesagt, da ist halt natürlich auch Aktionismus ist schon sehr, sehr weit verbreitet und es gibt ja mittlerweile auch sämtliche Plattformen, wo ich mir alles, sage ich jetzt mal, rausfiltern kann, wo ich sage, da habe ich jetzt vielleicht mal Bock drauf, wo man allerdings immer mit so erhobenem Zeigefinger daneben stehen muss. Ja, mach doch vielleicht jetzt mal die Kniebeugen erstmal mit 30 Kilo, ne, und nicht gleich mit 120, so wie ich es da in dem Video gesehen habe.
Also,
es sind oft
mehr Bock. Wenn man es kann.
Aber nur mit Kompensationszocken. genau. Nein, es ist wirklich so. Also es gibt ja wirklich paar ganz einfache Übungen und da brauche ich auch kein großes Gewicht dazu. Es kommt am Anfang erstmal auf die Qualität der Übungen drauf an. Und da ist halt einfach Quantität erstmal ja viel oder deplatziert. Von dem her, Prinzip geht immer von einfach zu schwer. Propriozeptives Training muss also auch nicht gleich auf einem, sage ich jetzt mal, Wackelbrett, was auf dem blanken Holzboden steht, dann sehr, sehr instabil ist, sondern geht es erstmal mit einem vernünftigen Einbeinstand zum Beispiel an, in einer leicht flektierten Knieposition. Wenn ich das gut kann, dann kann ich das Ganze mal mit geschlossenen Augen probieren und so weiter. Also man muss nicht gleich immer High-Level alles sich zu Hause an Equipment zulegen, sondern erstmal von leicht nach schwer sich so ein bisschen vorantasten, seinen Körper auch mal ein bisschen austesten. Gibt es eine Rechts-Links-Divergenz? Also das ist schon mal ganz interessant. Man kann da viel machen, ohne dass man sich gleich komplett wieder in die nächste Verletzung sozusagen
manövriert. Ja, das ist ja vielleicht jetzt auch echt die Gelegenheit, ne? Ich habe ja gelernt, genau. Bei euch in Regensburg ist es gerade sibirisch. Also ihr könnt nicht nur wegen des Lockdowns, sondern überhaupt Winter. Nicht raus. Ja.
Absolut.
Meter hoher Schnee.
Ich wollte nur kurz hier noch einwerfen, das haben wir nämlich eingangs, habe ich das ja angerissen hier, mit, dass man natürlich als Therapeut nach bestem Wissen und Gewissen den Patienten behandeln kann, Dinge an die Hand geben kann. Und im Idealfall wird's dann besser. Aber das ist jetzt nochmal ein guter Einstieg vielleicht nochmal zu erwähnen, dass es einen speziellen Typus gibt, den Typus Leistungssportler, sage ich jetzt mal, die eigentlich ja relativ ein undankbares Phänomen in der Form sind, dass der Therapeut sich die größte Mühe gibt, sich überlegt, welche Übungen können wir machen. Und vielleicht machen sie das auch alles. Und trotzdem hast du gefühlt in jeder Behandlung eine neue Challenge, wo einfach was komplett neues Thema aufkommt, weil was weiß ich, merkst du vielleicht jetzt zweimal irgendwie am Knie innen irgendwie ein bisschen was, wird behandelt, ist besser. Ja, super, Jan, alles klar. Und dann kommst du beim nächsten Mal, ja, wie geht's dir? Jan, geht mir super, ey, ich habe gestern einen krassen 30 Kilometer Tempo-Dauerlauf gemacht, jetzt fühlt sich aber bei mir irgendwie der untere Rücken nicht so geil an. Ich glaube, das ist natürlich, und undankbar meine ich natürlich in der Form, dass das halt irgendwie, glaube ich, für den Therapeuten natürlich auch immer ein bisschen kein definiertes, natürlich gibt es auch manchmal Probleme, akute Probleme wie jetzt, aber ansonsten ist es so ein bisschen der Kampf gegen Windmühlen. Es ist einfach eine Dauer-Challenge, diese Leute irgendwie am Laufen zu halten, weil natürlich irgendwie ständig was Neues aufploppt. Und das ist auch so ein Punkt, da sind wir, glaube ich, vorher bei der konkreten Behandlung gar noch nicht so sehr drauf eingegangen. Ich glaube, du hast es schon ein bisschen erwähnt, Jan, aber ich will jetzt auch gar nicht die Arbeit von Physiotherapeuten bewerten, aber ich glaube schon, dass über die Jahre, die ich jetzt schon Leistungssport auf einem relativ ambitionierten Level mache, auch schon mit vielen Physiotherapeuten zusammenarbeiten durfte oder behandelt werden durfte. Und natürlich stellt man Unterschiede fest. Und ich glaube, erste physiomäßige, relativ regelmäßige Betreuung habe ich so mit 18, na gut, dann sind es jetzt so 15 Jahre. Der größte Punkt ist, glaube ich, schon, dass, also dieses Thema ganzheitliches Sehen. Und bei dir ist es ja auch so, selbst jetzt mit der Wade, okay, gut, als wir dann wussten, das Kind ist in den Brunnen gefallen, insofern, dass da jetzt was akut vorhanden ist, dann brauchst du da auch nicht jetzt wahnsinnig viel an der Stelle selber rummachen, haben wir zeitweise auch komplett ausgespart, aber das heißt ja trotzdem, dass man drumherum relativ viel machen kann. Und das ist jetzt nicht lokalisiert irgendwie nur auf das Thema Bein rechts oder Unterschenkel wegen mir, sondern bei dir ist ja eine Behandlung auch immer eine statische Analyse zunächst einmal, aber auch, das geht ja teilweise bis hoch Hals, ne, und diese ganzen Versorgungen und was das alles zusammenhängt. Ich habe schon viel gelernt, ich versuche immer noch weiter zu lernen, ich versuche mir auch Fachtermini anzugewöhnen, weil ich habe irgendwann mit 18, 19, als das regelmäßiger wurde, habe ich mir halt irgendwann gedacht, ich frage einfach mal immer, was die gerade machen und wie sowas heißt. Und irgendwann kann man sich ja dann doch den ein oder anderen lateinischen Begriff für Muskeln oder Sehnen oder Bänder oder was auch immer merken, weil ich dachte mir, sollte das mit dem Leistungssport was Längerfristiges werden und diese Form der Behandlung auch regelmäßiger werden, dann ist halt irgendwie blöd, einfach immer nur zu sagen, mein rechter Fuß tut weh. Sondern dann versuche ich mir eher mal zu sagen, ich glaube, es könnte der Soleus sein. Oder zumindest sind da jetzt gerade Probleme und so weiter. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass, Jan, genau, also vielleicht kannst du ja auch noch ein bisschen was dazu sagen, wie generell so du an so Behandlungs... behandelst ja jetzt nicht nur Leistungssportler, das muss man vielleicht auch an der Stelle noch sagen, sondern das natürlich trotzdem sehr wahrscheinlich breites Spektrum an Patienten. Nichtsdestotrotz ist ja wahrscheinlich die Herangehensweise irgendwo vielleicht schon ähnlich.
Also jetzt speziell in deinem Fall ist es schon so, dass das, was wir vorhin schon erwähnt haben, diese zweimal in der Woche knapp 45 Minuten, die wir haben, ist natürlich immer wenig Zeit, um auf alles einzugehen, aber das Wichtigste ist trotzdem immer einen kompletten Statikbefund von oben nach unten zu machen oder von unten nach oben, je nachdem, wo vielleicht ein Problem gerade ein bisschen akuter ist. Das heißt, ja, sich dementsprechend Einflussfaktoren, die muskuloskeletal sich dann aber auch dementsprechend auf gewisse Funktionsbereiche negativ auswirken können, dass man die halt möglichst früh erkennt. So. Und das ist bei einem Leistungssportler, das ist im Endeffekt so, ja, kann man sagen, ist ja wie beim Formel-1-Wagen, dass man sagt, du musst halt bestimmte Sachen musst du immer wieder angucken, immer wieder durchgucken, immer wieder ein bisschen versuchen auch, hinter das Chassis zu schauen, sondern dementsprechend, da können mal organische Einflussfaktoren da sein, da können zum Beispiel mal, was wir auch beim Philipp öfters machen, ist einfach das Thema Zwerchfellatmung, also gerade der Bereich des thorakolumbalen Überganges, weil einfach, wie gesagt, bei diesem Atemvolumen, bei dieser Leistung, die er halt dann trotzdem bei den Longruns auch vor allem eben sein Zwerchfell als Hauptatemmuskel leistet, da muss man halt, die Bereiche sind einfach wichtig, dass man die sich immer wieder anguckt. Und das ist schon ein Unterschied, jetzt sage ich mal, zu einer normalen Behandlung bei einem normalen Patienten, vielleicht mit einer ähnlichen Problematik. Da schaue ich mir dann trotzdem aber eher, sage ich jetzt mal, die mechanischen Einflussfaktoren an. Da gucke ich mir jetzt bei der Wade an, wie ist der Fuß, wie steht die Ferse, ist das Sprunggelenk frei, ist das Wadenbein frei, passt die Beckenrotation dementsprechend dazu. Da ist es jetzt vielleicht nicht so großflächig wie beim Philipp, sondern da konzentriert man sich schon eher sozusagen auf das Schmerzzentrum. Und beim Philipp ist es ja letztendlich immer das, dass man versucht, in jeder Behandlung auch eine Art der Prävention, der Prophylaxe zu betreiben, dass vielleicht beim nächsten Long Run dann am Wochenende gar nicht irgendwie ein Problem entsteht, was man bei der letzten Behandlung schon erkannt hat, aber nicht versucht hat zu korrigieren. Das heißt, auch mal irgendwie ein fehlrotierter Lendenwirbel kann natürlich dann ein Problem machen, Ansteuerung von Quadrizeps oder Ansteuerung von den ischokoralen Muskeln, was dann halt während so einem Long Run dann schon mal zu einer Problematik kommen kann oder entstehen kann, was ihn dann mehrere Wochen einfach dann mal handicapt. Ja, und da ist man halt immer wieder gucken, am Justieren, und das ist schon so ein bisschen Sisyphus-Arbeit, die man da jedes Mal betreiben muss. Aber das ist auch die Herausforderung. Also das ist auch das Schöne an der Sportphysiotherapie, an der manuellen Therapie und auch, wenn man dann noch osteopathisch so ein bisschen tätig ist, dass man da viele, viele Tools hat in seinem Handwerkzeugkasten, wo man dann alles eigentlich schon relativ gut ganzheitlich abdecken kann. Zu 100% nie, weil da fehlt einfach der Faktor Zeit, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Aber dass man vieles von vornherein schon mal abfangen kann, damit es zu gar keiner größeren Problematik kommt. Meine älteste Patientin momentan ist 94 Jahre. Da sieht natürlich die Behandlung schon ein bisschen anders aus wie beim Philipp, ja, bin ich auch mal ganz ehrlich. Nein, aber da ist es auch so. Da ist halt einfach das Alter bringt dann Altersproblematiken mit sich, die man dann auch versucht, in der Zeit, die man hat, anders zu behandeln. Da sind halt die Grifftechniken ein bisschen anders. Da ist natürlich auch die Behandlungsintensität, Druckintensität ein bisschen anders als beim Philipp, das manchmal der Fall ist.
Genau. Die schreit nicht gleich auf, ne? Das ist schon klar.
Die schreit nicht so, genau.
Ey, für den Jan ist es auch manchmal ein Workout, wenn er mich behandeln muss und ich da so halb zerstört reinkomme, Dann ist das für den auch, also ja, ich glaube so absolut, also da gehst du, glaube ich, als Therapeut auch raus und denkst dir, ich bin jetzt froh, wenn ich mal zwei Patienten habe, die ein bisschen normaler unterwegs sind und vielleicht auch mal nicht ganz so reinlangen muss.
Aber weil du, Philipp, ja angesprochen hast, man mutet ja den Menschen, die sich fachlich um dich kümmern, ja auch eine Sisyphos-Arbeit zu, ja, weil Er kommt ja immer wieder mit was Neuem um die Ecke. Ja, so ist das nun mal bei einer Höchstbelastung über Wochen, Jahre, Monate. Das ist halt einfach so. Aber ich durfte gestern wieder am eigenen Körper erfahren, ihr habt ja eine sehr schöne, sagen wir mal, Kompensationsmethode. Ja, nennen wir es mal Kompensationsmethode. Ja, ich bin bei den Freunden im Leverkusener Leichtathletikstützpunkt, die logischerweise sich auch mit Sport und mit Menschen, die Sport treiben, auskennen, ja, und auch mal erst gucken, was ist los, ja, bleib mal stehen gerade, ja, lass uns erst mal gucken, wie du aussiehst, ja, wie du stehst, was du machst und so weiter. Also die Herangehensweise ist ja da, wo man erfolgreich Menschen aus Bewegung beurteilen und behandeln will, muss, glaube ich, ja so erfolgen, weil sonst wirst du ja immer nur einen ganz kleinen Blick werfen, der nie wirklich an den Ursachen dran ist, ja. Bei mir ist es jetzt ja nicht die Wade, sondern es ist die ganze rechte Seite, ja. Und dann wird auch immer ein lateinischer Fachbegriff verwendet, der heißt nicht fest, sondern festus. Ja, also noch fester als fest, ja. Und dann ist das ja, dann ist es ja immer so eine Frage, ob ich das noch schön finde oder einfach nur scheiße wehtut, ja. Also zu Deutsch, seid ihr eigentlich alles Sadisten?
Also in der Sportphysiotherapie, bin ich ganz ehrlich, muss man manchmal schon sadistische Züge haben.
Jetzt mal ganz ernsthaft, du weißt ja tatsächlich, wenn du zum Beispiel Triggerpunkte bearbeitest, ja, also wo es wirklich dann an Schmerzpunkte rangeht, du wirst demjenigen, der da liegt, jetzt wehtun. Ja, das weißt du ja. Ne? Wie gehst du halt auch damit um? Weil das ist ja schon ein Eingriff eigentlich ja auch in eine sehr private Sphäre, ne?
Absolut. Ich meine, überhaupt der ganze, sage jetzt mal, Bereich der Physiotherapie oder auch dann vielleicht in manchen Bereichen Sportphysiotherapie oder Osteopathie ist dann schon auch was sehr Intimes, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Nähe, die wir dann zu den Leuten haben, auch wenn wir vielleicht sie noch gar nicht so lange kennen, also das Vertrauen, das uns dann entgegengebracht wird, das ist schon sehr, sehr groß und das sollte man auch nicht missbrauchen. Und das hat auch dann dementsprechend damit zu tun, wie gehe ich jetzt mit dem Befund, den ich vorfinde. Also ich meine, das, was ich mache, basiert ja immer auf einem Befund, den ich vorher gemacht habe. Palpatorisch oder auch im Sinne einer Funktionsprüfung. Und wenn ich dann so einen Triggerpunkt, wenn ich meine, es könnte ein Triggerpunkt sein und habe den dann dementsprechend auch lokalisiert, dann weiß ich schon in dem Moment, im besten Fall weiß ich vielleicht dem, der da liegt, dann noch ganz kurz darauf hin, dass es jetzt schon mal für 60 bis 90 Sekunden mal richtig wehtun kann, bis sich da strukturell was verändert. Weise ich den eben darauf hin, dass es jetzt erstmal schmerzhaft ist. Also die Kommunikation spielt dann schon eine Rolle, wie dann vielleicht auch der Patient, der es über sich ergehen lassen muss oder sie über sich ergehen lässt, damit dann auch umgeht. Ja, wenn ich natürlich jetzt da All-in-Doppeldaumen-Technik draufgehe und dem vorher gar nicht Bescheid sage, dann ist fraglich, ob der das so toll findet oder ob der dann sagt, komme ich nochmal oder komme ich nicht nochmal. Also die Kommunikation spielt dann schon eine Rolle. Also Schmerz wird auch viel diskutiert, wird auch viel kontrovers diskutiert bei uns in der Physiotherapie. Warum muss manches bei euch denn immer so wehtun? Dann spielt vielleicht der Faktor Zeit, spielt dann schon wieder eine Rolle, wenn ich sage, wenn wir jetzt jeden Tag eine Stunde therapieren könnten, wenn wir die Zeit haben, wenn du die Zeit mitbringst, wenn es auch für dich finanziell machbar ist, dann können wir vielleicht anders herangehen an die Sache. Aber manche Sachen sind halt trotzdem auch mit dem initialen Schmerz verbunden, um dort auch eine Verbesserung, eine Linderung herbeizuführen. Muss nicht immer sein, aber manchmal ist halt so.
Philipp, schreit er oder schreit nicht? Das ist jetzt privat, kannst du selber beantworten.
Manchmal muss man schon abklopfen vielleicht auch.
Aber. Also Philipp muss ich schreien, bloß du merkst es ganz deutlich.
Ja, dann ich wollte gerade sagen, es ist immer die Atmung, man hört auf zu atmen, ne, und hält an.
Ja. Ja, genau. Er hat einen Ruhepuls, wo du manchmal nicht ganz sicher bist, lebt er jetzt noch oder also muss man immer gucken, Brustkorb, bewegt sich noch ein bisschen was, Körperfarbe passt auch noch, also läuft jetzt nicht komplett blau an. Nein, aber man merkt es an der Atmung und man kann das dann schon versuchen, auch mit gezielt, also Schmerz auf einem bestimmten Atemrhythmus basieren, so ein bisschen versuchen zu unterdrücken. Wegatmen, das sagt sich immer so leicht, das funktioniert nicht gut, aber man kann das schon mit einer bewussten Atemfrequenz oder sich konzentrieren auf die Atmung, kann man das eigentlich ganz gut tolerieren. Das funktioniert ganz gut und das hat der Philipp mittlerweile eigentlich auch ganz gut gelernt oder macht er auch ganz gut. Also ist es nicht so, dass bei uns dann, wenn du die Kabinentür aufmachst, dass dann aus jeder Kabinentür irgendwie laute Schreie ertönen in der Praxis, so ist es auch nicht.
Das wäre auch eine scheiß Werbung für die, die noch
individuelle Schmerzen finden. Ja, genau. Wartezimmer leer, alle rennen raus. Nein, aber es funktioniert wirklich ganz gut, wenn man sich ein bisschen auf das, was vorher kommuniziert wurde, wenn man sich auf das einlässt, versucht es mit einer gezielten Atmung, mit einer ruhigen Atemfrequenz, tiefen Atemfrequenz, wenn man das versucht, dann dementsprechend zu tolerieren, dann lässt es in der Tat erfahrungsgemäß auch besser und deutlicher schnell nach.
Und tatsächlich ist ja dann oft, gerade bei so Triggerpunkten, ja die Erleichterung im Anschluss ja doch erstaunlich, ja, also wirklich erstaunlich. Ja. Also da denke ich auch immer, wow, also irgendwie ist das, was ihr macht, weil ich gesagt habe, ja, magische Hände ist schon auch eine sehr erstaunliche Arbeit. Aber was der Körper dann daraus halt als Reaktion hat, das ist auch schon erstaunlich. Ne? Genau. Also das ist wirklich ein Wunderwerk, ja.
Also das ist dann schon ganz, ganz gut. Wie gesagt, jetzt, Triggerpunkt ist ja nur ein Beispiel jetzt, sagen wir mal, von dem, was man während so einer Behandlung machen kann oder gut behandeln kann. Gibt ja andere Sachen, genügend andere Sachen auch noch, strukturelle Veränderungen. Aber es ist gerade, jetzt nochmal so ein bisschen auf den Sport bezogen, wenn ich jetzt jemanden habe mit einem frischen Trauma und zum Beispiel Supinationstrauma am Sprunggelenk und ich weiß halt dort in dem Bereich, wo er dieses Trauma erlitten hat, dass es da Strukturen gibt, die vielleicht im Akutstadium ganz gut auf Druck reagieren und dass ich das dann schnellstmöglich schaffe, den wieder sozusagen in eine Dekompensation zu bringen, also sprich dann einfach wieder aus der Schonhaltung rauszubringen, dann ist es oftmals schon dieses Aha-Erlebnis, was du im besten Fall nach so einer Behandlung hast. Also Patient kommt kumpeln zu dir rein und 20, 30 Minuten später mit dem ein oder anderen schmerzhaften Griff läuft er vielleicht dann schon wieder etwas runter. Ja, und um das geht's ja auch. Also Akutmanagement dann auch von Schmerz, dass man strukturell da was bewirken kann, was man vielleicht auf eine andere Art und Weise sonst halt jetzt nicht hinbekommen hätte. Und das ist dann schon ganz schön zu sehen, dass es halt dann trotzdem nur mit den Händen eigentlich ganz gut funktioniert.
Dann kommen die Leistungssportler und sagen, wann, Jan, kann ich wieder voll trainieren? Ja, back to competition ist ja das Fachwort. Ja? Also das... Ja, genau. Dann musst du halt ja irgendwas sagen, ja, und das wollen die alle nicht hören, ja, sondern sagen ja nee, morgen, ja.
Wir oder wollen nächste immer nur Woche, hören,
ja,
feuer frei.
Genau, ja, das anders wollen die feuer ja nicht frei. Hören, ja.
Das ist natürlich dann immer, ja, es ist eine schwierige Situation, dann auch letztendlich festzulegen, ab wann man wieder mit irgendwas beginnen darf oder wann der richtige Zeitpunkt ist. Es gibt natürlich in der Literatur oder letztendlich auch, was Klassifizierungen jetzt von strukturellen Verletzungen anbelangt, gibt es ja immer bestimmte Zeitvorgaben, dann ab Woche 3, 4 darf ich dann dieses und jenes wieder machen oder diese ganzen Return-to-Sachen, was du gerade angesprochen hast, Return-to-Activity, Return-to-Sport, Return-to-Play, Return to Competition, also ist auch wieder beim Fußball alles relativ gut strukturiert, ja, und auch relativ gut klassifiziert. Beim Laufen sieht es trotzdem wieder ein bisschen anders aus, muss man ganz ehrlich sagen. Also da hast du dann nicht den Bereich, wo er wieder auf den Platz geht und individuelles Balltraining macht und dann trotzdem ins Mannschaftstraining wieder mit integriert wird. Das sieht beim Laufen trotzdem ein bisschen anders aus. Und deswegen auch nochmal wichtig, eben diese Entscheidung möglichst nicht allein zu treffen, sondern dann auch letzten Endes einen Arzt mit dazu zu ziehen, der auch die Bildgebung dementsprechend nochmal ganz klar einschätzen kann, ganz klar interpretieren kann und dann in Absprache halt mit dem Physio, mit dem Athleten dann zusammen die Entscheidung trifft, wann man zum Beispiel jetzt übergangsweise ins Fahrradfahren wieder übergeht, wann man aber vielleicht die ersten leichteren Laufeinheiten wieder machen kann, wann dann auch wieder, sage ich jetzt mal, Krafttraining, exzentrisches Krafttraining, jetzt auch nochmal auf Philipps Wadenatrophie angesprochen oder bezüglich, wann kann man vielleicht wieder mit exzentrischem Wadentraining beginnen und so weiter. Das muss man einfach besprechen. Und da ist so ein kleines Netzwerk ist immer wichtig. Also bei uns ist es auch so, im Endeffekt dann die Entscheidung, wann der Fußballer bei der Nationalmannschaft ins Training wieder integriert wird, den Kopf dafür hinhalten muss der Arzt. Genau, also wir können unterstützen, wir können unseren Teil dazu beitragen, auch die Athletiktrainer, aber im Endeffekt entscheidet es dann trotzdem der Arzt. Und bei uns ist es auch so. Also sage ich mal so, das Dreigestirn, Philipp, Jochen und ich, wir müssen das halt in enger Absprache entscheiden, wann dann auch der erste Long Run, wann vielleicht die ersten Intervalle wieder möglich sind. Und momentan sind wir auf einem guten Weg. Und von dem her, ja, ist es natürlich immer für den Sportler das Schlimmste zu hören, wenn ich zu ihm sage, noch nicht am Freitag, sondern vielleicht erst Mitte nächster Woche. Dann kommt man sich manchmal schon so ein bisschen vor wie auf dem Bazar, wo dann gefalscht wird, um einen halben Tag, um einen Tag, doch bitte, und wie sieht's aus? Und da muss man wirklich aber dann nochmal, ja, vernünftig bleiben, sage ich immer. 2-3 Tage hin oder her, davon wird sich jetzt das Marathonergebnis nicht großartig unterscheiden. Wenn du da jetzt zu früh anfängst und dann geht das Ding wieder nach hinten los, dann ärgert man sich danach.
Vernunft ist mein zweiter Vorname, wie wir wissen. Ja. Deswegen überlasse ich nämlich das immer dem Jan und dem Jochen. Da sage ich immer, ihr zwei macht das aus, aber eigentlich wäre gestern gut, wenn wir da wieder anfangen könnten.
Ja. Nein, aber also, ich bin ganz sicher, ja, die nächsten 3 Wochen tut dir Fahrradfahren noch wahnsinnig gut und dann kommt der Frühling, dann willst du das.
Das ist richtig. Also ich muss sagen, das Radfahren wird, glaube ich, länger mich noch begleiten, auch weil wir müssen ja sagen, wir haben jetzt aktuell auch nicht so die, wie soll ich sagen, es gibt ja doch ein paar Einschränkungen, was man aktuell als Ausgleichstraining machen kann oder nicht. Zum Beispiel bei euch in der Praxis, das kann man ja vielleicht auch mal dazu sagen, falls sich der eine jetzt denkt, der Flieger, der turnt da irgendwie in der Praxis rum. Ja, also mit FFP2-Maske, das muss da nicht falsch verstehen. Ne? Mein Krafttraining, wir werden hoffen, dass wir aus dem Material, ich habe mir hier eine eigene Kamera jetzt auch mal zugelegt, weil ich jetzt auch die Jungs, die sonst die YouTube-Videos mit begleiten, ich jetzt auch nicht immer hierher bestellen will. Wenn wir da ein bisschen zeigen, wie so ein Reha-Wiedereinstieg und vor allem, was wir da im Kraftbereich aktuell machen oder auch teilweise auf der Rolle, da muss man aktuell auch schon in der Pandemie, was ist möglich, was ist nicht möglich. Wir haben relativ schnell auch gesagt, natürlich habt ihr die entsprechende Ausstattung schon. Es gibt ein Laufband, es gibt Stepper, es gibt Räder und sowas. Aber du hast auch gesagt, habt ihr auch gerade natürlich gewisse Vorgaben, auf wie viel Patienten, sag ich jetzt mal, im Trainingsraum aktuell parallel sein dürfen, ne, aufgrund von Abstandsregelungen. Natürlich mit FFP2-Maske. Wir haben das mal probiert mit einer halben Stunde Rad, FFP2-Maske. Ich sag mal so, war jetzt so semi-geil, ja, kann ich jetzt nicht unbedingt jedem ans Herz legen. Also es ist halt einfach
aber,
wie so.
Gibt's aber tatsächlich auch als Trainingsform, ne? Atemsuppression, ja.
Du kriegst halt einfach keine Luft, ne?
Das ist ganz bitter, ja.
Effektives Training auf jeden Fall, aber da reicht auch eine halbe Stunde dann. Deswegen, also Radfahren bei mir hier auf dem Balkon, sozusagen auf der Rolle, wird sicherlich noch, denke ich, in der nächsten Zeit unabdingbar sein. Auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung, weil ich kann jetzt auch nicht, wenn die Woche jetzt noch gut läuft, alle weghören. Wie gesagt, ich betone nochmal, das ist kein Reha-Einstieg. Ich bin letzte Woche 20 Kilometer gelaufen, diese Woche wären knapp 100. Und wenn es gut geht, wären es nächste Woche vielleicht 140. Aber da muss ich ja schon mit Renato mal telefonieren, weil wir haben ja nicht mehr so viel Zeit.
An dieser Stelle schüttelt Jan den Kopf.
Das heißt aber nicht, also wenn man...
Dazu kommen noch 250 Kilometer auf der Rolle, ne?
Das ist der Punkt, das wollte ich sagen, ne? Bei 100 oder 140 Kilometer, das ist ja kein richtiges Training, also nicht für Marathon, sage ich mal bei mir. Da kannst du natürlich noch genügend auf der Rolle machen, um zu kompensieren, was man halt aktuell nicht laufen kann. Und deswegen denke ich auch, dass das eine super sinnvolle Ergänzung ist. Und ich gucke jetzt gerade noch mal kurz in die WhatsApp, ich wollte nur in die WhatsApp reinschauen, weil damit man sieht, was Jan vorher schon gesagt hat, natürlich ist man als Therapeut, aber auch als Arzt, wenn man da schon lange zusammenarbeitet, natürlich auch emotional, logischerweise fiebert man da ja mit und man steckt ja auch viel Zeit und Energie und alles rein und so. Als ich Jochen letzten Donnerstag geschrieben habe, yes, Mann, die ersten 16 Minuten / 4 Kilometer geschafft schmerzfrei und so weiter, fühlt sich Hammer an. Ich glaube, wir können gucken, dass wir da am Wochenende drauf aufbauen. Kam auch nur zurück. Geil! Und er war am Dienstag, ich war am Dienstag nochmal in München, Dienstag war er auch mega, mega gut drauf, hat er schon gesagt, okay, trotzdem, bitte, in Maßen. Und ja, wir schauen mal, wie sich das jetzt weiterentwickelt.
Ich sehe schon, ne? Du brauchst immer noch das Lasso, ne?
Besser
also
ist
das
es,
jetzt, ich meine jetzt, Jan braucht das Lasso, nicht du, Philipp.
Abschleppseil.
Ja. Aber ja. Philipp, weil ja diese Woche die offizielle Verkündung war, sag uns nochmal, wo es eigentlich hingehen soll, weil es ist ja auch eine spannende Geschichte, die da jetzt in Hamburg ins Leben gerufen wurde.
Ja, genau. Also der ein oder andere hat es vielleicht ja schon auf Instagram primär mitbekommen. Da ist es ja eigentlich auch kommuniziert worden. Ich bin ja sozusagen als sportlicher Neuhamburger schon ein bisschen länger in diese ganzen Planungen und Entwicklungen eingeweiht gewesen. Ich konnte aber in den vergangenen Folgen das noch nicht sagen, weil die halt auch gesagt haben, wir wollen das lieber erst im Februar bekannt geben. Intern in Athletenkreisen war das schon länger bekannt. Problem ist aktuell aber folgendes, das ist jetzt ja nicht so neu, wir hatten in der vergangenen Folge, glaube gar nicht mehr aufgelöst, welchen Halbmarathon ich meinte, der jetzt abgesagt wurde, es war Ras Al Khaimah, der wäre jetzt, glaube ich, letztes Wochenende hätte der eigentlich sein sollen, extremst gut besetzt in den Arabischen Emiraten, eigentlich Straßenlauf-Weltspitze, fast alles, was Rang und Namen hat, weil wir ja auch so ein dünnes Wettkampfangebot aktuell haben und da versucht natürlich der Hamburg-Marathon, der das zusammen mit dem Management von Jos Hermanns quasi organisiert und stemmt, natürlich so eine gewisse Lücke zu schließen, auch ein Wettkampfangebot für Marathon-Profis darzustellen. Aktuell gehen wir immer mal noch davon aus, dass möglicherweise Olympische Spiele stattfinden, möglicherweise auch nicht, wir wissen es nicht so genau, aber theoretisch versucht man jetzt ja nach wie vor erstmal sich dafür zu qualifizieren. Und da sieht es halt aktuell wirklich extremst dünn aus, überhaupt an Rennen, die irgendjemand, der dann auch mittelmäßig verrückt ist, sich diesen Aufwand zu geben. Und naja, viel verdienen ist für die Leute diese, in diesen Zeiten ja nicht, weil Massenevents können sie ja leider nicht auf die Beine stellen aufgrund der Auflagen. Gibt es halt nicht so viele, die sich diesen Stress antun. Hamburg hat mir da relativ früh schon sozusagen nach, ich glaube, das war 2 Tage nach Valencia, schon den Rücken gestärkt. Und die haben natürlich auch, sagen wir mal, sehr honoriert, dass ich das so durchgezogen habe mit der Vorgeschichte. Und Frank Thaleiser hat schon gesagt, pass auf, mach dir jetzt mal keinen Stress, erhol dich jetzt erstmal. Wir arbeiten an was für den 11.04. Und das hat sich dann relativ schnell konkretisiert. Das Problem ist aber, weil es gab ja dann auch ein, zwei, sagen wir mal, kritischere Stimmen, die sich dazu geäußert haben. Laura, die bei uns ja schon öfters im Podcast war, und ich verstehe auch, ich habe mit ihr privat auch gesprochen, ich verstehe natürlich sehr gut ihre Situation. Wir sind momentan in der Situation, dass wir viel zu wenig Rennen für viel zu viele Athleten haben, die natürlich versuchen wollen, sich zu qualifizieren. Diese Rennen dürfen aber halt auch nicht eine bestimmte, wie soll ich sagen, ein bestimmtes Teilnehmerkontingent überschreiten. Ja, in Valencia waren es, glaube ich, 200, 250 Teilnehmer mit dem Halbmarathon. Für Hamburg hat aber halt die Behörde gesagt, mehr wie 100 gibt's nicht. Das heißt, die werden natürlich überrannt seit Wochen mit Anfragen. Und die haben sich wohl zu dem Modus entschlossen zu sagen, okay, wir machen das mit den Holländern zusammen. Dafür haben die, weil die auch über einen Partner natürlich eine Menge Kohle mitbringen, damit das überhaupt stattfinden kann, auch ein Mitspracherecht, was das Feld anbelangt. Und da sie das auch eine Fernsehübertragung machen wollen, muss das halt halbwegs international besetzt sein. Das heißt, es können jetzt nicht 100 Deutsche da laufen, weil dann sagen die Holländer auch, warum genau machen wir das eigentlich hier gerade? Sondern 10 Deutsche, also ich glaube, von den 100 Teilnehmern sind 20 Pacemaker grob für Männer und Frauen, verschiedene Gruppen, die dann da angeleitet werden. Und dann 10 von den 80 praktisch 10 Männer und Frauen aus Deutschland. Und der Rest wird halt auf andere europäische oder internationale Länder verteilt, damit halt möglichst viele Athleten aus verschiedenen Ländern eine Chance haben, da noch ihr Olympiaticket zu lösen. Und primär wird wohl, so wurde mir das gesagt, versucht, Leuten eine Startgelegenheit zu geben, die sich noch nicht qualifiziert haben. Für die Deutschen wieder eine kleine Ausnahme. Da dürfen praktisch die besten 5 jeweils der letzten 2 Jahre starten, von den gelaufenen Zeiten aus den letzten 2 Jahren praktisch, um das halt auch irgendwie so eine Art transparenten Modus zu entwickeln. Wenn jemand absagt, rückt der Nächste nach sozusagen. Und ich meine, diese 80 Plätze, die waren halt natürlich super schnell weg. Und soweit ich aktuell, wie gesagt, da informiert bin, dürfen, wenn jemand absagt aus Verletzungsgründen, dürfen Leute nachrücken. Aber klar, jeder wird natürlich versuchen, diese sehr dünn gesäte Chance natürlich zu nutzen. Und ich hoffe, dass es noch ein paar mehr Veranstaltungen geben wird. Dresden hat, glaube ich, Laura damals noch, weiß nicht, hat diesen Podcast gesagt, Dresden soll ja im März noch ein Event geben, soweit ich davon gehört noch habe. Ich weiß jetzt aber nicht, in welcher Größenordnung das da stattfinden darf. Ist ja auch immer ein bisschen unterschiedlich. Aber auch international. Du, ich glaube, fällt aus anderen Ländern gerade nichts ein, wo noch Marathons sind. Ich glaube, Mumbai. Doch, Mumbai habe ich auf Let's Run vorher was gelesen. In Mumbai gibt es wohl noch einen Marathon auch jetzt dann im März. Aber es ist echt, also ich weiß nicht, wie euer Stand ist. Du darfst wahrscheinlich auch nicht zu viel sagen, Ralf. Ihr habt natürlich als Journalisten da auch gewisse, einen gewissen Informationsvorsprung. Aber ich glaube, wir sind immer noch an dem Punkt, wo einfach noch nicht so viele Disziplinen mit ihrem Qualifikationsprozess oder Sportarten mit ihrem Qualifikationsprozess durch sind. Es ist noch schwierig aktuell, würde ich sagen.
Ja, es geht gar nicht um Informationsvorsprung, aber man sieht ja jetzt schon, dass halt einfach ja die Zeit wegläuft, ja. Also es ist ja bei...
Und eine Ungleichheit auch, ne?
Ja, bei den individuellen Sportarten fast noch ein bisschen einfacher, weil in der Regel ja Referenzwerte aus den letzten Jahren da sind. Klar, wer zum Beispiel verletzt war, hat natürlich dann schlechtere Karten, ja, oder das Leistungsniveau nicht hatte. Das sind halt dann immer sehr schwierige Situationen, das ist gar keine Frage. Aber es gibt ja auch Sportarten, wo Turniere dazugehören oder Wettkampfserien dazugehören. Da sind jetzt schon einige Sportarten, die aufgefordert sind, ein anderes System zu finden, weil diese internationalen Wettkämpfe nicht stattfinden werden oder so nicht stattfinden werden. Das wird nicht zu einer Situation führen wie vor den letzten 3, 4, 5, 6 Olympischen Spielen. Aber wir sind in allen Bereichen, was diese vermeintlichen Spiele in Tokio angeht, im Bereich, dass man sagen muss, okay, das wird nicht so sein wie Rio oder wie eine Veranstaltung vor 20 Jahren. Es wird halt ganz, ganz anders sein. Und unterm Strich ist es überhaupt schon ein Erfolg, wenn diese Veranstaltung stattfinden kann. Mhm. Ich kann mir das immer noch vorstellen, ja, weil ich glaube, dass es in einem sehr gut organisierten Land, wie Japan es ist, das möglich ist. Ja, weil die in der Lage sind, mit sehr vielen Menschen organisatorisch umzugehen. Ja, aber zum Beispiel haben die ja auch eine Impfprozedur sich vorgenommen, die sehr ambitioniert ist. Die wollen Ende dieses Monats erst anfangen mit der Impfung. Ja, so viel mal zum Thema, was wir in der Öffentlichkeit hier erleben an Aufregungen, dass wir alle zu wenig Impfstoff haben. In Japan ist noch kein einziger geimpft worden. Das geht halt Ende des Monats erst los. Die wollen aber dann innerhalb von 2,5 Monaten ihre gesamte Bevölkerung impfen. Also was für ein immenser Aufwand.
Wie viele Millionen hat Japan? 100?
Also sie sind ein paar mehr 20? Als wir.
Ja,
also,
genau.
Also 120 Millionen.
Ja, krass.
Und das haben sie sich aber vorgenommen. Aber jetzt kommen so ganz einfache Dinge, dass halt die Spritzen, die sie dafür verwenden, nicht geeignet sind, um aus einem Fläschchen 6 Portionen rauszuziehen, sondern die Spritzen können nur 5 daraus ziehen. Also so ein ganz, ganz, ganz simples mechanisches Ding. So, jetzt rechnen wir das aber mal eben hoch in der Größenordnung, in der wir uns bewegen. Das sind dann halt gleich Millionen Menschen, die weniger geimpft werden können. Ja, das ist ja die Konsequenz daraus.
Klar.
Also das sind so Dinge, die man dann auch sehr schnell übersieht in so ambitionierten Facebook-Diskussionen, die man ja sehr oft findet. Das ist nicht alles so trivial, wie sich das immer anhört. Ja, das sind halt schon sehr komplexe Geschichten. Ich bin immer noch 60-40, das ist aber ein reines Glaubensbekenntnis, der Vorstellung, dass das funktionieren kann mit Tokio. Aber was sollen wir machen? Wir können jetzt ja nicht alles anhalten
und nein.
warten, ja, sondern morgen geht doch hoffentlich für uns alle die Sonne wieder auf. Ja. Gut, bei euch wird es wieder neblig sein oder schneien oder so, aber in Köln wird die Sonne scheinen. Ja. Und warum solltest du jetzt sagen, ja, das findet sowieso jetzt dieses Jahr nicht statt? Ja, weil es ist doch so, dass dich das doch ja auch jeden Tag antreibt.
Absolut.
Also wir sind ja auch irgendwie inzwischen dafür berüchtigt, dass wir Chancensucher, haben wir selber mal gesagt, ja, dass wir versuchen, in den positiven Aspekt zu sehen, so, jetzt bin ich hier, das ist vielleicht eine doofe Situation, vielleicht auch eine richtig doofe Situation, ja, und es ging ja auch mal um ernsthaftere Dinge, als findet jetzt ein Lauf statt oder nicht.
Klar.
Und da muss ich halt überlegen, ja, was mache ich jetzt? Ja, wie geht es jetzt weiter? Und was kann das nächste Ziel sein? Und wo kann ich für mich persönlich wieder einen Horizont entdecken? Ja, aber eben auch für sowas wie eine Sportbewegung oder für eine Laufgemeinde. Ja, wir haben immer noch ein Riesenprivileg als Läufer. Wir können einfach rausgehen und laufen. Ja, das ist so ein Vorteil. Ja, alle Breitensportbereiche bis, was war's? Mitte März, ja, alles erstmal zu. So, das ist schon eine andere Spielnummer. Ja, wenn du sagst, okay, ich gehe morgen laufen, ja, da würde ich sogar sagen, könnte man auch über eine Grubenlampe nachdenken, ja, wenn man sehr früh laufen muss, ja. Aber muss man nicht, ja, weil inzwischen werden die Tage wieder länger. Ja, und es sind so Kleinigkeiten, die einen dann einfach vorwärts treiben können, klar. Und du willst jetzt halt wieder ins normale Lauftraining einsteigen, das kann irrational sein, weil ein Pessimist wird sagen, findet eh nicht statt.
Lass
aber
bleiben.
So kommst du nicht, so kommst
in
du nicht
acht
weiter.
Wochen kann man keinen Marathon vorbereiten und Olympische Spiele finden nicht statt.
So kann man also natürlich auch sehen. So wirst nicht nur du niemals einen Marathon bewältigen können, sondern niemand wird so einen Marathon bewältigen können, wenn man mit so einer Einstellung da rangeht, sondern es ist nicht immer einfach, ist gar keine Frage. Ja? Und man hat auch Tage, wo man sagt, okay, jetzt nicht. Ja, ich bin diese Woche zum Beispiel noch nicht einmal beim Sport gewesen. Ich bin Sonntag gelaufen, ja, und es hatte nichts mit Festus zu tun. Und auch wäre das vielleicht auf meiner Insta-Story mutmaßen, es hatte auch noch nichts mit Karneval zu tun, weil da war heute erst der Anfang. Ja, sondern mir war halt einfach nicht danach. Ja, ich habe einfach gedacht, okay, ja, ich war einfach kaputt und habe dann gedacht, nee, dann nicht. Ja, bin ist rausgegangen spazieren, alles gut. Ja, weil ich muss zum Glück keinen Marathon laufen.
Das stimmt, aber für die Leute,
du willst es ja, ich weiß es, du willst es.
Das ist richtig. Die Leute, die sich jetzt wahrscheinlich fragen, warum wir heute so spät aufnehmen und wie wir das überhaupt bis morgen noch hochladen wollen, das liegt auch daran, dass der Ralf aber diese Woche extremst beschäftigt ist, muss man sagen, denn der kommentiert auch noch die Eisschnelllauf-WM parallel. Du warst heute und gestern, glaube ich, den ganzen Tag mehr oder weniger im Einsatz, oder?
Ja, gestern waren andere Geschichten, aber heute habe ich schon mal 3 Stunden kommentiert und morgen geht es übrigens weiter und Samstag auch und Sonntag auch. Ja, ist dann im ersten zu besichtigen. Ich frage mich übrigens auch, wie ich das bis um 6 Uhr fertig kriegen soll.
Du, weißt was, wir machen das so, Ralf. Ich lege nachher schon mal die Seite an bei Podigy, mach die Beschreibung und alles. Ja,
verstehe
schon,
wie diese
verstehe Datei
schon,
später bis morgen
wer hat dann die Verantwortung, ne? Und wer hat dann die Verantwortung? Ne?
Also, normalerweise lade ich das hoch, aber ich glaube, für morgen sage ich einfach mal, Ralf, du kennst den Zugang zu dieser Plattform, ich lege alles an. Solange diese Datei bis morgen früh um 6 Uhr da drin ist, ist alles gut.
An dieser Stelle verabschieden wir Philipp Flieger, er möchte ins Bett gehen. Ja, aber tatsächlich, ich glaube, erstmal sagen wir tausend Dank für die Zeit, Jan,
ja,
und,
cool.
Und für den super Input. Wir könnten natürlich jetzt noch über so viele Dinge reden. Ernährung hast du ja nur angetickt, ja. Das geht ja ewig weiter.
Ja. Ja,
aber super spannend. Alles und ganz herzlichen Dank für die Bereicherung hier bei uns im Bestzeit-Podcast.
Ja. Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ich komme morgen in Köln vorbei, dann können wir mal die erste Regenerationsbehandlung machen.
Regeneration von was jetzt?
Ja, von Festus.
Ja, aber dazwischen liegen ja noch ein paar Sachen, ne? Ja, du weißt, es ist immer noch Karneval hier.
Ja, genau. Nee, alles gut.
Ja, irgendwann sehr später gerne, mal. Sehr gerne, ne? Also ganz herzlichen Dank, Philipp. Mach ruhig, okay?
Ja.
Hör auf die Menschen, die wissen, was dein Körper mit dir tut, okay?
Absolut, ich bin da in sehr guten Händen. Ich versuche, so vernünftig wie möglich zu sein. Ja, vielen Dank, Jan. Wir werden ein paar Sachen in die Shownotes packen, für die Leute, die das interessiert. Wir werden natürlich die Praxis verlinken. Das ist wahrscheinlich primär mal für die Regensburger interessant, aber da haben wir auch einige, die zuhören. Ich habe ein DFB-Profil bei der Google-Recherche gefunden von dir, Jan. Für die Leute, die wissen wollen, wie Jan Kerler aussieht, das werden wir auch da mal einfügen. Und was mir jetzt...
Aktuelles Bild
es
oder
sieht sehr aktuell aus. Es ist mit dem neuen VW-Shirt. Also okay. Dann kannst du nicht so alt sein, oder?
Neuen
VW, DFB-Partner ist ja noch nicht so lange her. Und was mir jetzt gerade erst einfällt, ich weiß nicht, warum ich früher drauf gekommen bin, ich werde auch die erste Vlog-Folge von letztem Herbst von YouTube verlinken, weil da haben wir ja zum Beispiel meine Behandlung mitgefilmt, wo wir bei dir waren. Und da sieht man ja zum Beispiel mal, was wir so parallel auch machen. Dann kriegen die Leute mal einen Eindruck, wie sowas auch bildlich aussehen kann. Und genau.
Genau, gute Idee. Also das ist auch trotzdem mal ein ganz kurzer Einblick, dann auch mal bildlich, wie sowas so eine Sequenz aussehen kann. Kommen ja auch ein paar zentrale Geschichten vor, die wir vorher schon mal angesprochen haben. BWS, thorakolumbaler Übergang, Zwerchfell und so weiter.
Genau, klasse.
Gute Idee.
Sehr cool. Dann sag ich schönen Abend euch. Ich mache jetzt noch ein bisschen, ne? Und ihr lieben zu Hause, geht jetzt noch nicht laufen. Ich weiß, viele von euch warten darauf, dass am Freitagmorgen das Ding online steht. Ich gebe alles. Und ansonsten geht laufen, wenn die Sonne scheint, oder geht einfach laufen, wenn ihr Bock habt. Ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Macht's gut, wir sehen uns nächste Woche. Ciao.